Servus, willkommen zur Gegenpressing Zeitlupe, wo wir uns bedeutende Spiele der Vergangenheit nochmals anschauen und sie aus heutiger Sicht besprechen. Es ist schon die 10. Ausgabe. Jonas, hätten wir uns fast kein besseres Spiel aussuchen können.
Das stimmt. Ich habe mich, als ich mich vorbereitet habe und das Spiel geschaut habe, auch gedacht, wie dumm wir eigentlich am Anfang waren, uns am Anfang so Spiele auszusuchen, wo wirklich wenig bis gar nichts passiert.
Ja, es stimmt. Also bei dem Spiel heute ist tatsächlich recht viel passiert. Was haben wir denn gewählt?
Wir haben gewählt der HSV gegen Juventus Turin. Erster Champions League Spieltag 2000-2001.
Genau, 13. September, noch im altehrwürdigen Volksparkstadion. Und da muss ich sagen, ist auch gleich schon der erste Punkt, den ich habe. Es war schon, ich glaube, es war gut, dass es im alten Volksparkstadion war.
Ja, also
stimmungsmäßig war da, glaube ich, nicht viel Luft nach oben.
Nee, es hat so ein bisschen Nostalgie geweckt, außer das alte Stadion. War schon schön.
War schon schön und so diese, ja, es war eine richtig grisselige Stimmung, also richtig Flutlicht, Champions League Stimmung war wirklich richtig gut, hat richtig Spaß gemacht.
Und dazu die rauchgegerbte Stimme von Jörg von Torra.
Also da kann ich auch schon spoilern, der wird bei mir einige Male noch Thema.
Absolut, bei mir auch.
Genau, welche Erinnerungen hattest du denn an das Spiel noch im Kopf? Ich muss sagen, ich habe es nicht selber gesehen, aber hast du es gesehen? Wenn ja, wenn nein, was hattest du für Erinnerungen oder auch vielleicht, was man so im Nachhinein einfach drüber gelesen hat?
Also ich habe es gesehen damals, hatte aber nur noch als Erinnerung, dass halt sehr viele Tore gefallen sind und dass Jörg Butt ein Tor gemacht hat. Und da war ja dann klar, okay, ein Elfmeter wird es für Hamburg gegeben haben, wenn Jörg Butt getroffen hat. Aber jetzt auch so in der Recherche auch so einige neue Sachen gelernt, die ich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte.
Ja, das stimmt. Und ich meine, die vielen Tore, da hat dich deine Erinnerung auf jeden Fall nicht getrügt. So viel können wir auch schon sagen. Wenn wir ganz am Schluss wie immer auch dann schauen, was denn von unseren Erinnerungen oder den damaligen Schlagzeilen denn auch so wirklich, ja, jetzt 21 Jahre später Bestand hat oder 20,5 Jahre später. Ich habe mir noch einen Kurzbericht oder eine Schlagzeile vom Kicker noch notiert, und zwar hat der Kicker damals über dieses Spiel geschrieben: Dramatik pur im Volkspark. Zur Champions League Premiere bot der HSV seinen Zuschauern ein Fußballfest. 8 Tore, Spannung bis zum Schluss und am Ende ein gerechtes Unentschieden. Das werden wir dann nachher mal überprüfen, würde ich sagen.
Ja.
Gut, dann würde ich mal dieses 4:4 in der Kurzzusammenfassung für euch Hörerinnen und Hörer einmal noch zusammenfassen. Also Juve geht schon in der 6. Minute durch Igor Tudor in Führung und Anthony Yeboah gleich in der 17. Minute, dann aber schon aus. Ein Doppelschlag von Inzaghi kurz vor und kurz nach der Pause bringt Juve 3:1 in Front, doch die Tore von Madavikia, Jörg Butt und Niko Kovac lassen den HSV kurz vor dem Ende wie den sicheren Sieger aussehen. Aber in der 88. Minute gleich dann nochmal Filippo Inzaghi mit seinem dritten Tor zum 4:4 Endstand aus und der Volkspark jubiliert. Wie waren denn die Umstände, die Vorgeschichten, so das Setting des Spiels?
Ja, der HSV in der Saison vorher, also 99-2000, Dritter geworden hinter den Bayern und Leverkusen. Das müsste ja dann auch der Saisonendsport mit Unterhachingen gewesen sein.
Richtig.
Wenn ich jetzt recht auf dem Schirm habe. In der aktuellen Saison ist Hamburg für einen Champions League-Teilnehmer mittelmäßig gestartet. Also hat 7 Punkte aus 4 Spielen geholt. Hatte aber am Wochenende vor dem Spiel 4:0 in Bochum gewonnen. Hat sich in der Champions League-Quali dann durchgesetzt. und war in einer Gruppe mit Juve, klar, dem heutigen Gegner, Deportivo La Coruña und Panathinaikos Athen, wo zu der Zeit Karl-Heinz Flipsen gespielt hat.
Ah, wow, okay. Aber hat sich auf jeden Fall mal kurz nach einer machbaren Gruppe eigentlich angehört.
Ja, habe ich mir auch erst gedacht, wobei das ja so die Zeit gewesen sein muss mit La Coruña.
Mit Roy Mackay und so, ja.
Ja, ich habe es nicht nachgeguckt, aber die wahrscheinlich auch im Jahr davor irgendwie Meister geworden sind oder so.
Mhm.
Also so, ich glaube, das war die Hochzeit. Und eben halt Karl-Heinz Flipsen, ne?
Klar.
Und klar. Ja, im DFB-Pokal ist der HSV in die zweite Runde gegen KSC eingezogen, wo dann auch Schluss war. Also alles in allem so ein bisschen mittelmäßiger Saisonstart. Ja, bei Juve kam jetzt eine Sache, die mich überrascht hat, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Die aktuelle Serie A-Saison war noch nicht gestartet zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Also hatten im Prinzip noch kein Pflichtspiel absolviert. Sind in der Saison vorher Zweiter geworden hinter Lazio, wurden am letzten Spieltag noch abgefangen und sind am letzten Spieltag haben sie die Meisterschaft verspielt, ist Lazio vorbei. Und im UEFA-Pokal im Jahr vorher war Schluss im Achtelfinale gegen Celta Vigo.
Genau, und der HSV ja hat, wie gesagt, über die Champions League Quali sich dann qualifiziert gegen Brøndby IF und ist dann tatsächlich auch das erste Mal für die Champions League qualifiziert. Also im Landesmeistercup waren sie ja schon, aber für die Champions League, für die damals ja schon gar nicht mehr neue Champions League, das erste Mal qualifiziert. Und das letzte Mal im Landesmeistercup waren sie tatsächlich in der Saison 83-84. Und die älteren ZuhörerInnen werden sich erinnern, eine Saison vorher, also 82-83, haben sie ja tatsächlich den Landesmeistercup gewonnen. Im Finale gegen?
Gegen was Englisches?
Juventus Turin.
Ah, okay. Das sag ich ja, was Englisches.
Genau, was Englisches. Juve.
Juve.
Juventus. Genau. Ja, Juve, für die aber auch gefühlt so ein bisschen der letzte Aufgalopp mit der Mannschaft in der Form, hatte man so das Gefühl, sind zwar klarer Favorit, aber es war eben auch vor dem Spiel eben die große Frage, wie ist es? Du hast es erwähnt, Saison noch nicht gestartet, wie fit, wie eingespielt kann man sein? Spielerisch vielleicht nicht mehr das ganz oberste Regal, aber so die Mannschaft, die Namen, die gehen wir auch gleich noch durch, natürlich immer noch sehr, sehr groß. Und das war dann so ein bisschen die Frage, genau, wie sich das auf dem Platz niederschlägt. Aber so auch aus Italien waren die Stimmen so, das ist eigentlich so der letzte Aufgalopp von dieser Mannschaft in der Form. Und man kann es ja vielleicht auch vorwegnehmen, Zidane zum Beispiel geht ja auch nach der Saison, er ist nicht der Einzige. Da kommen wir aber später auch noch dazu. Und dann noch eine wichtige und interessante Sache zum HSV, nämlich zur gleichen Zeit oder ja in der gleichen Zeit lief auch ein viel beachteter Gerichtsprozess gegen Anthony Yeboah.
Ja, das war Jörg von Torres Lieblingsthema.
Das war Jörg von Torres Lieblingsthema, genau. Und das war ein Steuerprozess, da ging es darum, dass die Staatsanwaltschaft im Prinzip Yeboah und auch mehreren Eintracht Frankfurt Funktionären, wo er ja davor war, vor dem HSV, vorgeworfen haben, einen Werbevertrag quasi nur zum Schein ausgehandelt zu haben, um dann so verdeckte Zahlungen an Yeboah zu weiterzuleiten. Und da sollen dann angeblich, oder wo der Vorwurf war, dass so 2,3 Millionen Mark am Finanzamt vorbeigeschleust worden sein sollen. Und damit hätte man dann eben das Gehalt, das sich Yeboah eigentlich vorgestellt hat, finanzieren können, Lohnsteuern vermieden und eben dann hätte noch eine Vertragsverlängerung, bliblablub. Also im Prinzip ganz normaler Kreisliga-Alltag. Ja, machst du mal noch Jugendtrainer, oder? Wir tragen dich ein. Ja, klar. Und genau, das der lief und Jörg von Torra wurde nicht müde zu erwähnen, dass ja Anthony Yeboah am Morgen nach dem Spiel um 9.15 Uhr wieder vor Gericht erscheinen musste.
Ja.
Das noch dazu.
Genau. Und um es noch abzurunden, auch so ein bisschen dieses wie ist Juve in Form ohne Pflichtspiel. Es war auch ein EM-Sommer, wo natürlich auch viele Juve-Spieler im Turnier waren.
Ja.
Also die Holländer sowieso, bis nachher noch durchgehen, sie dann die Italiener. Also waren auch viele bei der EM aktiv und dementsprechend spät auch erst ins Training eingestiegen.
Genau, dann kommen wir doch gleich mal zum Personal. Wie ist denn Juve ins Spiel gegangen?
Ja, Juve im Tor mit Edwin van der Sar.
Ja.
Hatte ich im ersten Moment auch nicht mehr auf dem Schirm. Kam dann so. Ah ja, krass, stimmt, der hat da auch mal gespielt. Dann die Dreierkette, typisch Juve, mit zwei fiesen Italienern. Mit Giuliano, Ferrara und Tudor.
Dann Tudor, Kroate übrigens.
Ja, genau, Tudor der Kroate. Aber die anderen beiden...
Fiese Italiener.
Die Erinnerung, die ich an Juve habe, dass die immer hinten so kantige, große, dreckig spielende Italiener.
Gerne auch jenseits der 35.
Ja, das ist so für mich Juventus Turin. Im Mittelfeld dann auf der 6 vorher noch nie gehört. O'Neill.
Auch noch nie gehört vorher.
Der irische Uruguayer oder so ähnlich hat Jörg Dahlmann gesagt.
Jörg von Torra, sag mal, also jetzt hier Jörg, schon, Jörg jetzt hier Torra, schon, ja, ja. Also jetzt Jörg Dahlmann hier reinzuziehen, finde ich jetzt auch nicht in Ordnung.
Genau. Dann mit Pesotto, Davids und Takinadi. Auf der 10 Zinedine Zidane und vorne im Sturm Alessandro Del Piero und Pippo Inzaghi und Trainer der relativ junge Carlo Ancelotti.
Genau, Ancelotti damals 42, sein Gegenüber Pagelsdorf sogar älter. Das war mir auch nicht so bewusst, dass ja jetzt auch quasi ja heute Frank Pagelsdorf ein Jahr älter sein muss als Carlo Ancelotti. Genau, ja. Kapitän Antonio Conte fehlt, ist der einzig Nennenswerte, der fehlt. Und ich hatte sie mir tatsächlich eher als Viererkette notiert, und zwar mit Pesotto links, Tudor rechts und dann Ferrara, Giuliano links im Zentrum und dann eben so ein Dreier-Mittelfeld mit O'Neill zentral auf der 6 und so auf den Achtern Takinadi und Davids, davor Zidane und eben vorne dann die beiden Stürmer. Weil Tudor hat für mich so ein bisschen schon den rechten Außenverteidiger gegeben, aber das war schon immer im Wechsel. Also
ja.
Und einzig nennenswerter Bankspieler eigentlich Darko Kovacevic.
Mhm, der kam später auch.
Genau, den man noch kennen könnte. Und sonst, ja, aber wie gesagt, von den Namen, also wenn man mal Inzaghi, Del Piero, Zidane, die vorderen drei, ja, also da ging, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht arg viel mehr.
Nee.
Und dann haben wir natürlich auch noch Edgar Davids dahinter, Van der Sar im Tor, zu dem Zeitpunkt besten Torwartalter mit 29, David 27, Zidane 28, Del Piero 25, Inzaghi 27. Also das war schon gut.
Das war schon gut, ja.
Und man kann dann natürlich auch entsprechend sagen, Juve entgegen der Vorurteile mit einem Durchschnittsalter von 27,6 im Gegensatz zum HSV mit einem Durchschnittsalter von 29,3.
Ja.
Da gab es dann ein bisschen Ältere. Wer war denn da dabei?
Im Tor Hans-Jörg Butt, hat es ja schon mehrfach erwähnt. Die Dreierkette mit Panadic, Hogma und Ingo Hertzsch. Dann im Mittelfeld Groth, Niko Kovac, Bernd Hollerbach und Rodolfo Esteban Cardoso. Und vorne dann auf den Außen Mehdi Matavicja und Sergei Barbares und vorne drinne Anthony Yeboah. Und Trainer hat es ja schon gesagt, Frank Pagelsdorf im eigens dafür geschneiderten Zwirn.
Ja, danke Jörg von Torra.
Gerne.
Ja, Yeboah schon 34, also der war wirklich so eher so im Herbst seiner Karriere. Und genau, auch Dreierkette hinten und im Endeffekt war eigentlich eine Fünferkette, weil Hollerbach und Groth auf links und rechts waren ja schon im Prinzip diese offensiven Außenverteidiger. Und dann genau vor der Abwehr dann eben Kovac, Cardoso. Da ist dann die Aufteilung offensiv-defensiv auch relativ klar. Mhm. Und genau, über außen Malavicia und Barbares. Barbares war ich auch überrascht. Hatte ich jetzt so als Flügelstürmer jetzt nie so direkt in Erinnerung.
Nee.
Man kann auch vielleicht ausspoilern. Später spielt er sogar eigentlich den linken Außenverteidiger.
Ja, das ist so. Und vor allem auch bei dem, was Hamburg eigentlich noch auf der Bank hatte, fand ich es umso bemerkenswerter, dass Sergei Barbares Außenstürmer gespielt hat.
Ja.
Weil später kamen noch Marcel Ketteler und Roy Breger, die beide auch vom Tempo her sagen wir, eher geeignet gewesen wären.
Ja, es sind, glaube ich, sind aber viele gut. eher geeignet auf Außen als Sergio Alvarez. Gut. Soviel zu den Aufstellungen. Also die Rollenverteilung ist, glaube ich, nicht nur sub, sondern auch objektiv relativ klar vor dem Spiel. Aber wie gesagt, der X-Faktor, wie ist Juve eingespielt, wie fit sind sie auch und ja, wie groß ist die Motivation vielleicht auch, zum einen bei Juve, zum anderen beim HSV, die ja schon hyped waren, glaube ich. Also ja. Können wir gleich zum Anpfiff kommen. Der Volkspark hat schon gekocht am Anfang.
Ja, also die haben schon die Hütte abgerissen, die Fans. Auch das ganze Spiel über, das war schon, und auch gerade in den aktuellen Zeiten ist man so ein bisschen wehmütig geworden. Ey, also voll, ich zumindest, als ich es gesehen habe.
Voll.
Es war mal wieder, wenn man jetzt so Bundesliga am Wochenende anguckt und immer so diese Turnhallenstimmung hat, wo man halt nur so, wie bei so Hallenturnieren, nur die Spieler hört und da dann so eine volle Hütte. War schon viel geiler.
Ja, und es ist, glaube ich, auch, dazu kommt noch diese Stimmung, also die ganze Stadt fiebert drauf hin, seit Jahrzehnten mal wieder so ein Spiel zu haben. Und ich finde, das merkt man auch total, dass es nochmal was Besonderes gibt. Ich meine, klar, man kann es jetzt, glaube ich, heutzutage gerade gar nicht mehr so komplett, ja, objektiv beurteilen. Kann man sowieso nicht, aber es ist momentan noch schwieriger, weil der Vergleich, der aktuelle Vergleich irgendwie so ein bisschen fehlt. Aber ich stelle mir jetzt mal vor, selbst wenn jetzt, weißt du, die üblichen Verdächtigen, Bayern, Dortmund, am ersten Spieltag gegen Juve gespielt hätten, wäre diese Stimmung nicht so. Also weißt du, gute Stimmung, klar, aber nicht so. Das war schon
ja.
einfach aufgepeitscht und man hat das, glaube ich, finde ich schon gemerkt, wie sehr die darauf hingefiebert haben.
Ich stelle mir das so vor, wie wenn jetzt Frankfurt
in genau,
die Champions League ja, einzieht
genau.
und die, also dann logischerweise wieder mit Fans und die kriegen am ersten Spieltag dann halt, keine Ahnung, Real, Barca.
Liverpool, City, sowas halt.
Ja,
absolut. Und für dich noch wichtig, Jonas, da bist du ja auch, legst sehr Wert drauf, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor dem Anpfiff, der Beruf des Schiedsrichters wurde erwähnt, das ist für dich ja besonders wichtig, Schiedsrichter Pereira aus Portugal.
Ja, aus Portugal.
Ist nämlich, weißt du es?
Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm.
Fernmeldeexperte.
Ah ja, doch, stimmt. Ja, genau. Er ist Fernmelde. Und da ist dann auch alles zugesagt. Da weiß man Bescheid.
O-Ton Jörg und Torrent, dazu ist dann alles gesagt. Genau, also Fernmeldeexperte Pereira pfeift dann die Partie an und jeder HSV-Pass direkt am Anfang wird eigentlich frenetisch gefeiert. Also so im Prinzip, als ob sie 5-0 führen, 5 Minuten vor Schluss, wird da jetzt auch jeder Pass einfach gefeiert.
Ja, und jeder Ballkontakt Juve gnadenlos ausgepfiffen.
Zu Recht. Und zweite Minute habe ich gleich notiert, Bernd Hollerbach grätscht am gegnerischen 16er, also keine besonderen Vorkommnisse. Ja.
Aber Bernd Hollerbach sah auch einfach so aus, wie er auch heute noch aussieht.
Absolut.
Einfach immer gleich aus.
Und auch das, ich habe es mir tatsächlich, deswegen kann ich es jetzt auch schon vorwegnehmen, ich habe es mir nämlich nicht am Ende notiert, bei was ist gut gealtert, aber Bernd Hollerbach hat genauso gespielt, wie ich es mir immer vorgestellt habe.
Ja, absolut. Keine Überraschung. Hat genau das gemacht, was er kann. Hin und her rennen und Leute umgrätschen.
Ja. Vierte Minute, Ekpa Juve, Inzaghi köpft aufs Tornetz. Da war dann schon so die erste zaghafte Annäherung und in der sechsten Minute, da gibt's dann wieder Eckball, diesmal von rechts.
Kein frühes Tor! Nein, nein, nein! Igor Tudor! Das hatten nicht wenige befürchtet, es ist passiert. Deckungsfehler hinten bei den Hamburgern, Tudor völlig frei. Der Mann, der sich im Abschlusstraining noch verletzt hatte, der Kroate, sein Einsatz stand bis heute Nachmittag in Frage. Und nun macht er die Führung.
Was ist passiert, Jonas?
Ja, man hört ja, Jörg van Torre, es ist viel zusammengekommen. Man möchte sagen, ausgerechnet Igor Tudor, der sich ja im Abschlusstraining noch verletzt hatte. Ja, Ecke von Del Piero, eigentlich nicht sonderlich gut geschossen, fand ich. Der Ball ditcht so ein bisschen durch den 16er. Und dann Igor Tudor hält den Kopf hin, muss auch nicht hochspringen, macht er aus dem Stand und legt ihn gut ins Eck. und Wood keine Abwehrchance.
Ja, also ganz komischer Eckball tatsächlich. Also kommt irgendwie, glaube ich, schon am Fünfer vorne auf und trudelt dann irgendwie so zum Elfmeterpunkt oder ungefähr durch. Und Tudor steht dann da, aber auch völlig allein. Ja, also ganz, ganz komisches Tor. Und dann steht es halt aber schon 1-0. Und ich fand aber, dass der HSV eigentlich, wie man es jetzt vielleicht denken könnte, oh ja, hier sofort geschockt, fand ich gar nicht.
Nee, also bis dahin und auch danach fand ich, war Hamburg eigentlich besser im Spiel. Gut, nach dem Tor dann hat Juve so ein bisschen den italienischen Style gemacht und hat sich eigentlich hinten reingestellt und versucht zu kontern.
Was eine Minute später schon sehr gut geklappt hat.
Ja, absolut. Aber ja, Hamburg fand ich war echt gut im Spiel.
Genau, also wie gesagt, Minute später, Hollerbach macht irgendeinen Gewaltschuss aus 20 Metern. Van der Sar pariert, war jetzt nicht, also keine Weltparade, aber war ein satter Schuss. Und wirklich der direkte Konter dann in Zagi läuft dann am Ende allein auf Butt zu.
Del Piero.
Ah, was, Del Piero? Ja. Habe ich jetzt auch schon wie Jörg von Torra Del Piero und Inzaghi verwechselt. Genau, läuft allein auf Butzu und der pariert auch. Also da war schon richtig Tempo drin. Es ging schon nach 7 Minuten einige Male hin und her. Und das nächste habe ich dann notiert, 16. Minute, erste wirkliche HSV-Chance. Jeboah eigentlich in guter Kopfballposition, köpft aber weit übers Tor. Aber da war dann, das war schon im Prinzip ja, der Vorbote. Ja. Für die 17. Minute.
Sind eng genommen von David. Jeboah! Drin ist er! Jawohl! Der Ausgleich! Ausgangspunkt! Rodolfo Esteban Cardoso, von dem ich gerade noch gesprochen habe. Und was haben sich hier die Hamburger für Jeboah gewünscht? So ein Tor. Inmitten all seiner Probleme, die er hat. Jenseits des Spielfeldes. Ich denke mal, das wird nicht nur dem Verein, sondern auch ihm selbst ein Riesentor.
Das wird auch ihm selbst gut tun. Ja, zu Wontora muss man ja nicht viel sagen. Ja, Freistoß, so aus dem Mittelfeld raus, Cardoso, also wahnsinnig gut getreten. Aber auch so ein bisschen synonym zum 1-0 pennt die Abwehr komplett.
Mhm.
Dann kriegt Jeboah den Ball so ein Stück rechts vom Tor, springt hoch und köpft ihn quasi gegen die Laufrichtung aufs lange Eck. Richtig gut platziert, auch unhaltbar für Van der Sar. Wie gesagt, auch Abwehrfehler. Und Jeboah macht es aber echt gut.
Ja, aber auch er wie Tudor muss nicht abspringen. Also ja. Kann sich da auch wirklich auf die Platzierung des Balls konzentrieren. Und ich glaube, 3 Juve-Spieler sind eigentlich um ihn rum, aber sich komplett uneinig, wer das jetzt machen soll. Also wenn es ein Ball gewesen wäre, hätte man gesagt, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Aber da ging es jetzt um Jeboah, da haben auch alle gesagt, deck du ihn, ich habe ihn sicher.
Ja, so ungefähr. Aber ich fand auch den Freistoß von Cardoso auch wahnsinnig gut getreten.
Ja, vom Ball, vom Tor weg. So aufs lange Fünfereck von links, aber schon ein bisschen Schnee auch drauf, aber gute Kurve eigentlich.
Ja, und gute Geschwindigkeit.
Ja.
Ist natürlich wahnsinnig lange in der Luft.
Ja. Aber allein schon, weil halt der Ball relativ weit weg war, weil es ja wirklich, also es war aus dem Halbfeld. Das war
ja
jetzt nicht irgendwie am 16er-Eck. Aber ja, Cardoso. Jeboah macht es dann gut und wird natürlich auch ihm gut tun.
Absolut. Bei all seinen privaten Problemen.
27. Minute, dann schon der erste Wechsel beim ja. HSV.
Genau, der Kapitän Martin Groth muss verletzungsbedingt runter. Stig Töfting kommt dafür.
Also, ganz kurz, Stig Töfting auch genauso in Erinnerung, wie er war.
Absolut.
So hoch wie breit.
Genau, so hoch
kein
wie
Nacken.
Breit. Kein Nacken.
Oder nur Nacken, je nachdem.
Ja. Und ein paar Minuten später kriegen wir dann die erste Diagnose vom Feld. Es war wohl eine Rippenprellung bei Martin Groth.
Ja. 1-1 Wechsel. Töfting geht auch auf, ja, im Prinzip das rechte Glied der Fünferkette, wenn man so möchte. Und ich habe mir echt, also auch nicht nur bei der Einwechslung, auch danach immer wieder mal gedacht, wenn man jetzt rein von der körperlichen Konstitution ausgeht, wie wie der Profifußballer werden konnte. Jetzt mal ganz ehrlich, wie? Der hat irgendwie, seine Beine sind insgesamt 30 Zentimeter hoch. Also ja, Respekt.
Ja, aber war halt bissig, ne?
War bissig, ja. Ich glaube, das ist auch sein USP. Ja. Und auch eher einer, du hast ja vorhin schon gesagt, EM, der tatsächlich aufgrund der EM noch verpflichtet wurde. Also ist seine erste Saison für den HSV und hat mit Dänemark eben bei der EM gespielt. Und weiß nicht, ob der Kauf schon vorher safe war oder nicht, aber jedenfalls.
Hat es ins Buch von Frank Pagelsdorf geschafft?
Ja. Ansonsten passiert chancenmäßig, passiert nicht viel, habe ich nicht viel auf dem Zettel, aber es geht eigentlich trotzdem gut hin und her.
Ja, leichte Feldvorteile für Hamburg.
Ja.
Einfach weil Juve guckt sich das in meinen Augen so ein bisschen an und wartet halt auf eine Chance, schnell zu kontern.
Ja, also immer wieder versucht Juve schon so ein bisschen so einen, vor allem Kurzpass und dann aber auch so ins Vertikale, in die Spitze, so Bälle reinzuspielen. Das klappt auch manchmal ganz gut, aber so wirklich, also sowohl bei Juve als auch bei HSV, so 30 Meter vorm Tor ungefähr, ist dann wirklich komplett dicht. Da verteidigen beide Mannschaften komischerweise gut. Bei den Standards war es katastrophal. Und genau, HSV stellt gut zu, aber haben also im Vergleich zu Juve wirklich deutlich mehr lange Bälle, die dann aber auch wirklich niemanden finden. Ab und zu mal Yeboah schafft es überhaupt ins Kopfballduell zu gehen und dann gewinnt er von 10 vielleicht 3. Da steht dann aber auch niemand. Also das ist irgendwie auch keine Waffe dann in dem Sinn. Und ich fand's, also obwohl eigentlich wenig Chancen oder wenig Torszenen waren, ist es für mich immer ein gutes Indiz bei diesen Zeitlupen, weil gerade auch die Spielgeschwindigkeit ja generell eine andere ist als heute. Ist es immer ein gutes Indiz, wenn man auf die Uhr schaut und denkt so, ach krass, schon 30 Minuten rum.
Ja, so ging es mir auch.
Und so ging es, genau, so ging es mir da und das war schon sehr, sehr kurzweilig. Dazu natürlich garniert mit einer fantastischen Stimmung, macht es dann auch nochmal leichter. Aber im Endeffekt passiert dann, korrigiere mich gerne, bis zur 36. Minute eigentlich nicht mehr viel.
Nee, nichts Nennenswertes.
Schön gespielt, kein Abseits. Oh, 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 da ist das Tor. Ausgerechnet Del Piero, gerade habe ich noch gesagt, von ihm war nichts zu sehen. Und dann macht er das Tor. Inzaghi war der Torschütze. Wenigstens nicht Del Piero.
Richtig, wenigstens nicht Del Piero.
Erschließt sich mir auch jetzt mit Abstand zum Schauen nicht, warum hast du es.
Ich habe auch keine Ahnung. Aber gut, irgendwas wird vielleicht vorgefallen sein.
Gut, ich fühle ihn natürlich aber auch, weil ich habe jetzt die beiden offensichtlich auch schon einmal verwechselt heute.
Eben, genau. Richtig, richtig guter Ball von Zidane in die Gasse.
Ja.
Auch wahnsinnig, wahnsinnig guter Laufweg von Pippo Inzaghi.
Hammer.
Also das konnten zu der Zeit auch nicht viele Stürmer, also den Raum so sehen. Das war schon so Inzaghis Stärke. Kommt ja auch später nochmal. Und dann kriegt er den Ball in Lauf und chippt ihn so ganz leicht über Butt, der rauskommen muss. Und dann steht's 1-2. Aber auch hier, so als Inzaghi anzieht, hat auch eigentlich niemand Interesse dran von den HSV-Verteidigern da mitzugehen. Und Inzaghi kommt ja sogar noch aus dem Abseits. Lässt sich noch ein Stück zurückfallen, um dann nochmal neu anzuziehen. Also fand ich wahnsinnig gut gemacht von ihm.
Ja, also Ausgangspunkt tatsächlich ist Zidane, der so, wie würde man sagen, 30 Meter vorm Tor, relativ zentral, dreht er sich um sich selber, aber im Prinzip auch um Niko Kovac. Also Niko Kovac dann auch mal so Gratiskarte ins Kino. Und dann halt ein Außenrisspass flach in die Gasse zu Inzaghi. Und du hast schon gesagt, das ist ganz schwer, das zu beschreiben, weil Inzaghi im Prinzip vom oberen Rand parallel zur 16er-Linie nach unten läuft und davor im Abseits steht. Und während dieses Laufs nach unten schleicht er sich quasi im Rücken von Panadic, der ihn nicht sehen kann, geht dann wie aus seinem Windschatten raus, aus dem Abseits, dreht sich einmal um ihn rum und läuft in die Gasse und Zidane bringt ihm den Ball halt pfannenfertig. Also das, mir fällt's alles, was Inzaghi macht, schwer, das gut zu finden, aber man muss da wirklich sagen, das hat er überragend gemacht und dann natürlich auch der Pass, der muss natürlich genau in dem Moment auch kommen, weil sonst steht er wieder im Abseits.
Ja.
Und deswegen, mir fällt es schwer, der Abwehr vom HSV da so eine große Mitschuld zu geben, weil also Panadic kann ihn nicht sehen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, da muss er hingucken, aber in dem Moment, so wie die Aktion läuft, kann er ihn nicht sehen und der Ball kommt direkt in die Schnittstelle mit einem super Laufweg, also ist sauschwer zu verteidigen.
Das stimmt, aber das ist das, was ich der Abwehr halt so ein bisschen ankreide, dass die...
Er darf ihn nicht aus den Augen verlieren.
Richtig, genau, ja. Die haben ja die Aufgabe, die Stürmer im Blick zu haben. Und die nimmt niemand wahr.
Das aus stimmt.
Der Dreierkette.
Und vor allem gab es dann auch offensichtlich keine Absprache zwischen den beiden, wo er in der Schnittstelle sich versteckt hat. Da gab es dann auch keine Abstimmung, wer ihn dann tatsächlich jetzt deckt. Und ja, Inzaghi hat es natürlich knallhart ausgenutzt.
Ja, und ich wollte am Anfang noch sagen, wird für dich ja ein schweres Spiel mit deinem Lieblingsfreund Pippo Inzaghi.
Da kommen wir auch später noch dazu, ein bisschen vertiefter. Aber hier, kann man nicht besser machen, ganz einfach.
Ich meine, der Pass von Zidane ist halt eine Sache, ja, das hat er damals halt so gespielt, ne?
Hast du gerade auf den Tisch geklopft?
Nee, ich habe ein Glas aufgestellt.
Mensch, Zidane.
Nee, aber das war für ihn halt so normal, weil er einfach ein wahnsinnig überragender Kicker war. Aber bei dem Tor fand ich fast noch geiler tatsächlich den Laufweg. Ja. Also wie Inzaghi sich da aus dem Abseits, wie du es beschrieben hast, drüber schleicht und dann antritt. Das war schon echt gut.
Ja. Damit führt Juve wieder und aber auch da hatte ich zu keiner Sekunde den Eindruck, dass der HSV da irgendwie geschockt war, sondern die haben einfach weitergemacht. Die haben also wirklich unbeeindruckt. Und das wiederum fand ich tatsächlich beeindruckend. Und in der 41. Minute habe ich noch eine Chance für den HSV notiert, auch so ein bisschen wieder mal, es gab es mehrfach in dem Spiel, so eine Halbfeld-Freistoßflanke und Kovac verlängert so Höhe Elfmeterpunkt mit dem Hinterkopf, der echt noch gefährlich bogenlampig da so ein bisschen reinkommt und Van der Sar kann auch zur Ecke klären. Und ja, aber sonst aus dem Spiel raus war es für den HSV dann schwer, weil natürlich Juve, für die war das dann ein relativ einfaches Spiel erstmal mit der Führung. Und so wie du es beschrieben hast, eben sich hinten reinstellen, die langen Bälle auf Yeboah, also Juliano und Ferrara in der Luft, also gerade von Ferrara war ich extrem überrascht, wie stark der in der Luft war. Habe extra nachgeguckt, 1,80, also jetzt nicht eher so Typ Ayala, auch klein, aber kopfballstark. Und die haben gerade die hohen Bälle auf Yeboah komplett kalt gestellt.
Ja, das stimmt. Und das ist das, was man Hamburg so ein bisschen vorwerfen muss. Also die haben ihr Spiel, egal wie es stand, weiter gespielt. Es war halt aber auch arg eindimensional.
Ja.
Also es waren entweder lange Bälle auf Yeboah oder halt so versucht, irgendwo einen Standard rauszuholen und dann so Halbfeldflanken oder auch Hollerbach 1-2 Mal auch aus dem Spiel raus, so Halbfeldflanken. Aber es war mal kein Plan B ersichtlich.
Ja, und man merkt es auch am Ende der ersten Halbzeit, da ist dann so eigentlich die erste Phase, so sagen wir mal kurz nach dem Tor vielleicht. Nicht, dass der HSV abfällt, aber Juve richtet sich da irgendwie schon gut ein. Du merkst, die wollen auf jeden Fall diese Führung, also die wollen jetzt nichts mehr nach vorne machen bis zur Halbzeit, sondern die Führung nehmen sie mit. Und da war dann das erste Mal in dem Spiel, wo das Tempo auch raus war. So, also da hat man dann, waren viele Fouls, viele Grätschen, Zidane einmal, Panadic umgesetzt, leck mich am Arsch. Also wirklich ohne Not, in der gegnerischen Hälfte, ohne Not und vor allem auch ohne Chance auf den Ball, springt er dem in den Knöchel. Also
ja, vor allem auch richtig dumm, weil Juve da eigentlich eine Chance hatte zu kontern.
Ja.
Und Panadic, glaube ich, war nach einer Ecke vom HSV oder so, oder einem Freistoß. Panadic sprintet zurück und spitzelt den Ball quasi dann so ein bisschen weg und dann grätscht da zum Ball und haut ihn volle Suppe um.
Ja, also ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht in einem anderen Kontext, in einem anderen Spielkontext, ist es rot. Mhm. Weil er nur auf den Knöchel, wirklich gar keine Chance auf den Ball. Aber das war dann so ein bisschen so das i-Tüpfelchen auf diese Phase, weil ja, da war wirklich sehr, sehr körperlich. Und weil du sagst, das ist im HSV kein Plan B. Wir kommen ja gleich zur Halbzeit, beziehungsweise was sich in der Halbzeit geändert hat. Aber wie willst du es auch machen? Also Barbares außen, hast du gar nicht gemerkt, dass er mitspielt? Wer über links, fand ich eigentlich noch, gerade auch in der Anfangsphase, immer gute Akzente gesetzt hat und da viel angeschoben hat, war Hollerbach. Mhm. Rechts Groth muss früh raus. Von Töfting kannst du nicht erwarten, dass der über die Seite anschiebt und irgendwie Flanken oder Kurzpassspiel da groß aufzieht, sondern der ist ja eher eine defensivere Option. Und dann hast du Madawike rechts, der hat ein bisschen Dampf gemacht. Cardoso völlig aus dem Spiel. Da hat tatsächlich eher Kovac nach vorne was gemacht.
Genau, und das wäre eigentlich derjenige auf HSV-Seite gewesen, Cardoso, der so ein bisschen Ordnung reinbringt.
Ja.
Und vielleicht mal versucht, was ähnlich wie sie dann halt auf der anderen Seite zum Beispiel beim 2-1 mal versucht, irgendwie was in die Gasse durchzustecken. Cardoso kam aber auch erst, glaub sogar am Spieltag vorher in Bochum, nach einer längeren Verletzung und Operation zurück.
Mhm.
Also war wohl auch noch nicht bei 100%.
Ja, das hat man tatsächlich auch wirklich gemerkt. Also da hat's an vielem gefehlt. Also weiß auch gar nicht so, ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass er also andersrum, ich hätte von ihm erwartet, dass egal in welcher Verfassung er ist, dass er das zumindest einfordert, jetzt das Spiel zu ordnen, Bälle fordert. Mal, weißt du, so wie man es in der Zeit auch oft gemacht hat, als Zehner, du holst dir den Ball so an der Mittellinie einfach, um mal Kontakte zu kriegen, nimmst ihn unbedrängt an, drehst dich um und spielst du diesen Bierdeckelpass immer. Weißt du, einfach nur dieses Ball kriegen, halbe Drehung und weiterspielen, einfach nur um ein bisschen in die Kombination eingebunden zu werden. Und das hat er, also wie gesagt, er hat den Ball auch nie gefordert in dem Sinn. Also, nee. Ja, war einfach
oder
weg.
Oder er hätte ja auch mal schleppen können.
Ja, genau.
Auf der Mittellinie mal ein paar Meter machen mit dem Ball.
Und wenn es nur horizontal ist, einfach, um da ein bisschen Bewegung beim Gegner reinzukriegen. Aber da war wenig da. Und dann ist tatsächlich auch schon Halbzeit und beim HSV ändert sich dann was. Das, ja, glaube ich, im Nachhinein eine sehr gute Änderung war.
Das war eine ziemlich gute Änderung. Bernd Hollerbach geht raus und dafür kommt Marcel Ketteler, der wahnsinnig viel Dampf gemacht hat in der zweiten Halbzeit.
Ja, Pagelsdorf vermutlich wollte dann eben, wir haben es ja gerade skizziert, wollte wahrscheinlich mal einen richtigen Linksaußen haben. Was ich nur nicht verstanden habe, dass er dann Hollerbach rausnimmt und Barbares nach hinten zieht. Sondern ich fand Hollerbach tatsächlich noch einen der Besseren bei Hamburg. Beziehungsweise einer der Besten, weil so viel wahnsinnig Gute gab es nicht. Ich fand, er hat viel Dampf gemacht, viele Angriffe eingeleitet. Und er hätte ihn drin gelassen und Barbares rausgenommen. Und dann hättest du da links aber mal eine Doppeldampframme gehabt.
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich kann mir aber vorstellen, dass er Barbares drin behalten wollte, auch aufgrund der Standards. Weil Barbares natürlich körperlich und von der Größe her nochmal ein anderes Kaliber ist als Bernd Hollerbach. Und ihn vielleicht offensiv und defensiv halt aufgrund der Größe drin das haben stimmt. wollte. Weil du hast ja jetzt dann Ketteler, du hast Madawikia, du hast Kovac und Töfting, das sind ja alles keine 1,90 großen Gardemaßspieler, sag ich mal. Vielleicht wollte er ihn deswegen drinne behalten.
Das kann sein. Sie haben ja dann auch diese Fünferkette so ein Stück weit öfter aufgelöst, weil Barbares ja auch wirklich weit mit aufgerückt ist, teilweise auch so ein bisschen ins Zentrum mit rein, so dass es wie so eine asymmetrische Viererkette war, die so ein bisschen nach rechts versetzt war. Aber ja, also vom Spielverlauf her, ja, weiß ich nicht, hätte ich mir da jetzt nicht so viel davon erwartet, dass Barbares, der eher, wenn dann weiter vorne seine Stärken hat, von hinten kommen muss, also von noch weiter hinten kommen muss, hätte ich so nicht entschieden. Aber gut, wichtig war, glaube ich, dass Ketteler da reinkommt, weil der hat natürlich geschwindigkeitsmäßig da ordentlich einen Bonus gebracht.
Mhm, absolut.
50. Minute, nächstes rüdes Foul an Cardoso. Also vom Standard her, wie krass das Foul war, ist es schon so ein Viertel Müh unter der Zidane-Grätsche.
Ja.
Und zwar, Juliano springt im Prinzip mit dem Knie auf Halshöhe, ich habe es extra mal, Knie auf Halshöhe in Cardoso rein, und zwar am 16er-Rand. Und da viel Glück für Juve, weil es wohl kurz vor der 16er-Linie war.
Würde ich auch so sehen.
Würde ich auch so sehen, ja. Aber wie gesagt, einfach Glück.
Ja, ein Schiedsrichter, der Lust gehabt hätte, und wenn das Spiel vielleicht, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Jahre später gewesen wäre, hätte sich Juve auch nicht beschweren dürfen, wenn sie mit 9 Mann gekickt hätten zu dem Zeitpunkt.
Genau, aber 8, 9 Jahre später, aber nicht 12, 13 Jahre später, weil dann, oder noch später, weil dann irgendwann kommt ja der Videoschiedsrichter und der hätte es dann auf jeden Fall wieder zurückgepfiffen. Also es gibt ein schmales Zeitfenster, wo Juve hier zu 9 gespielt hätte.
Ja.
Aber in dem Spiel war das nicht der Fall und Juve bleibt zu 11. Gelb hat Juliano bekommen, meine ich. Hoffe ich. Ja. Und dann gibt's natürlich einen Freistoß am rechten 16er-Eck. Aber da ist halt dann auch wirklich Kette Ketteler, 5 Minuten nach der Einwechslung, bombt den in die Dreimann-Mauer. Und damit war das auch wieder durch.
Wollte halt mal zeigen, dass er auf dem Platz ist, ne?
Richtig.
Sich anmelden.
Und wie das dann natürlich so ist, 2 Minuten später bekommt dann der Gegner wieder eine gute Chance.
Ganz frei jetzt, Inzaghi, was denn da los, das 1-3? Nein, da haben sie wieder gepennt in der Dreierabwehrkette. Und dieses Mal kam Hertz zu spät. Sowas lässt sich ein Inzaghi, ein Filippo Inzaghi nicht zweimal geben.
Ja, es war so ein bisschen ähnlich wie das 2-1. Ferrara hat den Ball im Mittelfeld, chippten hinter die Abwehr, Inzaghi wieder mit einem wahnsinnig guten Laufweg, nimmt ihn nochmal, ja gut, für seine technischen Verhältnisse sehr gut an. Also heutzutage wahrscheinlich mit schnelleren Abwehrspielern wäre er nicht zum Abschluss gekommen. Ja, und nimmt ihn dann Volley und legt ihn auch ins lange Eck, unhaltbar für Jörg Butt. Ja, das Tor wieder entstanden durch, finde ich, einen guten Laufweg von Inzaghi.
Ja, absolut. Und aber auch einen Zuckerball von Ferrara. Ich musste zweimal zurückspulen, um zu schauen, dass es wirklich Ferrara war.
Ich auch. Und ich habe nochmal in der Kicker-App nachgeguckt, wer als Vorlagengeber genannt war, weil ich es nicht glauben konnte.
Ja, also das war wirklich ein Traumball. Und ja, Inzaghi schleicht sich zwischen Hertz und Hunk mal weg und ja, macht's dann also einfach trocken. Ja. Trocken rein und Butt auch ohne Chance, also ganz arme Sau. Und auch hier, ich kann es nur wiederholen, HSV unbeeindruckt.
Ja.
Spielt weiter nach vorne und man merkt ihnen den 1-3 mittlerweile, sind 2 Tore Rückstand, auch nicht an. 59. Ancelotti entscheidet jetzt, 31 Minuten vorm Ende, ist es auch mal Zeit, dann endgültig auf Verteidigung zu gehen.
Ja.
Der Piero nimmt da raus, der, ja, wenig zu sehen war.
Also im Prinzip hat er die Ecke vorm 1-0 geschlagen und lag oft und war kurz Torschütze zum 2-1, aber ja, das war's dann
auch. Aber auch nur im deutschen Fernsehen.
Ja, nur im deutschen Fernsehen, aber das war's dann auch.
Für ihn kommt dann Kovacevic, der dann eher so den Sechser gibt und damit eben Juve mit einem Stürmer nur noch, also mit Inzaghi und einem Fünfer-Mittelfeld. Und dazu kommt noch Birindelli für Juliano, den ich als saustark gesehen habe.
Ja.
Jetzt mal abgesehen von diesem üblen Tackling gegen Cardoso, spielerisch saustark, also mit Ferrara hinten, das kann ich mir auch immer noch nicht erklären, warum Ancelotti da die Viererkette auflöst, was da der Hintergrund war, ob das auch irgendwie schon vorher beschlossen war, weil er vielleicht verletzt war oder keine Ahnung. Das konnte ich nicht nachstellen, aber für mich an der Stelle nicht nachvollziehbar.
Bei den Juve-Geschichten ist ja halt wirklich tatsächlich die Frage, wie fit die alle waren.
Ja.
Vielleicht war.
Gut, aber da ist hinten nichts gelaufen, von der Lunge her.
Aber vielleicht war Juliano auch bei der EM spät eingestiegen oder so.
Ja, ja, genau.
Weiß nicht. Also so vom reinen Spielverlauf her erklärt sich der Wechsel nicht.
Ja, vor allem, weil du in der Phase ja nicht deine Innenverteidigung auseinanderreißt. Das machst du wirklich ja nur im absoluten Ausnahmefall.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, Hamburg spielt munter weiter und für mich jetzt Dreh- und Angelpunkt Kovac, der langsam richtig aufdreht, ja, und der im Prinzip das spielt, was man von Cardoso eigentlich das ganze Spiel erwartet hätte. Ist für mich ja Dreh- und Angelpunkt, der leitet Angriffe ein, schießt selber, der grätscht, also macht wirklich alles. So ein klassischer Box-to-Box-Player, darf man das noch sagen?
Oder jetzt ist es ja zu spät, ne?
Zu spät, jetzt scheiße, ich hab Box-to-Box-Player gesagt. Ja, aber im Endeffekt wirklich das, also er ist defensiv ja sowieso, das hätte man ihm ja sofort auch zugetraut. Aber auch wirklich offensiv leitet er viel ein und läuft fast alles jetzt in der Phase über ihn.
Ja, das muss man so sehen. Ich glaube, er war ja am Anfang so ein bisschen auch eingeteilt, um sie dann auf den Füßen zu stehen. Mhm. Das hat also mittelmäßig gut geklappt, fand ich. Weil ja, wenn Juve gefährlich geworden ist, lief ja alles über sie dann. Und ich glaube, dann so nach dem 3-1 war so ein bisschen, okay, jetzt ist es halt scheißegal.
Ja, genau.
Und dann hat er so ein bisschen, ja, von den Fesseln befreit, sage ich mal. Und hat dann echt nach vorne einige gute Ideen gehabt.
Und in der 62. dann noch eine wichtige Szene, nämlich Inzaghi wird das 37. Mal steil geschickt. Der HSV spielt zum 37. Mal, warum auch immer, auf Abseits. Und am Ende steht im Prinzip zwischen Inzaghi und Kovacevic, die den Angriff laufen, nur noch Ingo Hertzsch, die arme Sau. Und Inzaghi spielt den dann von rechts aus nach links, so Richtung links Strafraumeck zu Kovacevic. Ein bisschen zu weit nach vorne, bisschen zu weit weg vom Tor. Und Kovacevic kommt zum Schuss, schießt dann aber nur noch an den langen Pfosten. Also sehr gute Chance und Juve hat eben damit ein ums andere Mal die oder eine der Schnittstellen in der HSV-Fünferkette gefunden. War wirklich baugleich.
Ja, absolut.
65. geht's dann weiter. Also 3 Minuten später ist dann der alte Spruch, wenn du es vorne nicht machst, kriegst du es hinten.
Position ist er effektiver. Kettela! Maravilla, tu ihn rein, ja, ja, ja! Und das Tor zählt. 2-3. Marcel Kettela, die Erfrischung auf der linken Seite. Den Anschlusstreffer hat er eingeleitet. 50% gehört das Tor ihm. 50% Maravilla. Geben Sie Jeboa auch noch ein paar.
Genau, Marcel Kettela, die Erfrischung auf der linken Seite. Und ein Tor, was offensichtlich mehr als 100% hat.
Der alte Rechenkönig. Komm, kriegt der Jeboa auch noch ein paar Prozent.
Kriegt auch noch ein paar Prozent. Ja, Kettela auf links macht so den alten Bauerntrick. Ja. legt den Ball links am Verteidiger vorbei und rennt rechts vorbei.
Aber 400 Meter legt er den vor. Er schießt ihn eigentlich nach vorne.
Ja, bolzt ihn dann in die Mitte, so einfach mal rein in den Fünfer. Ja. Jeboa schmeißt sich rein. Und ich glaube, das war auch ein Schlüssel zu dem Tor, weil dadurch irritiert er, finde ich, Van der Sar so ein bisschen. Van der Sar springt dann so am Ball vorbei. Ja, und dann hakelt ein Juve-Verteidiger und Mehdi Matavicja hakeln sich Richtung Tor. Und Maravilla hakelt besser und drückt ihn dann über die Linie.
Ja, auch da wäre ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich alles Maravilla war, wenn der den Ball reinstolpert. Aber er war zumindest da. Jeboa und Ferrara in der Mitte, das ging schon schwer Richtung Rangeln, was die gemacht haben. Also ich weiß gar nicht, ob die überhaupt wussten, wo der Ball ist. Aber das war auch gut so, weil die den ja im Prinzip gar nicht berühren und er dann irgendwie mal der Weg hier vor die Füße fällt und er stolpert, hakelt, daddelt den dann irgendwie rein. War auf jeden Fall Aufbruchstimmung.
Ja.
Und war auch die Frage, die ich mir echt da gestellt habe, warum man dass Ketteler nicht von Anfang an gespielt hat, okay, verstehe ich vollkommen. Oder lässt sich, glaube ich, locker argumentieren. Aber als er dann reinkam, wir sind jetzt immerhin schon 20 Minuten nach der Pause, warum man das, was er an Geschwindigkeitsvorteilen hatte, warum man das nicht viel, viel öfter genutzt hat. Also der hatte ja gegen Tudor, der hat ihn ja in Grund und Boden gelaufen. Also er hatte wirklich 10 Meter Rückstand und ihn auf 20, 40 abgenommen.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Und das Gleiche hätte man ja auch viel effektiver mit Madawiki auf der anderen Seite machen können.
Ja. Wobei ich da nicht weiß, ob er gegen Takinadi wirklich so viel, gegen Pesotto? Pesotto?
Gegen Pesotto.
Und ob er so vielleicht, aber nie so krass, wie der Unterschied bei Tudor und Ketteler war. Tudor hatte ich sowieso eigentlich immer als Innenverteidiger auf dem Zettel auch.
Ja, ich auch. Aber ich glaube, die gleiche Diskussion haben wir bei einem Spiel, was wir in der Zeitlupe hatten, 3 Jahre vorher beim Champions-League-Finale geführt. Da hat Juve doch auch auf Außen irgendwie so 1,90 große Innenverteidiger aufgestellt.
Aber das Vorbild für den WM-Titel von Deutschland, wo Höwedes das ja auch rechts und so. Also von daher war ja Zeit voraus.
Ja.
67. Also 2 Minuten nach dem Tor, dann endgültige Aufbruchstimmung beim HSV. Präger kommt für Cardoso. Und damit sind 4 Stürmer auf dem Platz. Und zwar rein von der Position her, wenn du Barbares noch dazu zählst, rein vom was er gelernt hat, dann sind es sogar 5.
Mhm.
Und da will Pagelsdorf dann schon alles.
All in, ja.
Und zahlt sich natürlich auch gleich 1 Minute nach dem Wechsel schon aus, weil es dann, ja, einen Elfmeter gibt.
Schön gespielt, Präger Madawikia. Das gibt 11 Meter. Und ich glaube, auf den ersten Blick jedenfalls nicht, dass es einer war. Eieieiei, da müssen wir doch mal die Zeit drüber anschauen. Ja klar, Jubel hier bei den 50.000, ist völlig klar. Butt drin! Jo! Was für ein Spiel, meine Damen und Herren! Los, noch mehr, sagt ja der Frank Pagelsdorf. Wahnsinn! Und nun haben sie ihn alle wieder ganz lieb, den Hans-Jörg Butt, der zu Beginn der Saison umstritten war, durch das Wechseldesaster in Sachen Leverkusen. Jetzt ist er wieder der Held.
Von Torra hat sich früh festgelegt. Für ihn war es kein Elfmeter. Er hat dann, je mehr Zeitlupen er gesehen hat, immer weiter zurückgerudert.
Was ihm auch nicht anders übrig blieb?
Nein. Er war zwar zum Schluss immer noch davon überzeugt, dass zuerst der Ball getroffen wird und dann der Spieler, aber auch das habe ich nicht gesehen. Also das war ein glasklarer Elfmeter. Madawikia wird in die Zange genommen und sowas von der Seite abgeräumt. Klarer Elfmeter. Pass von Breger in Lauf von Madawikia und dann wird er im 16er umgeholzt. Klares Ding und Jörg Butt verwandelt dann sicher.
Ja, also ich gebe Jörg von Torra noch, dass Ferrara den Ball hauchzart trifft er ihn, aber es ist weiterhin ein glasest klarer Elfmeter. Und Manavikia wird gefoult, kriegt den Pfiff und kniet am Boden, lacht übers ganze Gesicht und macht die doppelte Bäckerfaust.
Ja. Auch richtig gut. Gut, wusste halt, dass Hans-Jörg Butt kommt, klar, der in der Bundesliga bis dahin 16 von 17 gemacht hatte.
Und der guckt natürlich über Van der Sar auch eiskalt wieder aus, wie gewohnt.
Ja klar, absolut.
Danach schöne Aktion. Vor lauter Freude im Volkspark fliegen Dutzende HSV-Sitzkissen auf das Spielfeld.
Sensationell.
Und wohlgemerkt von der Haupttribüne.
Ja.
Ja, lauter blaue HSV-Sitzkissen.
Das wird eine Strafe geben.
Sagt Jörg. Das wird eine Strafe geben. Ja, danach passiert eigentlich erstmal nicht, weil dann merkt man so, okay, jetzt sind sich beide irgendwie nicht ganz sicher. Beim HSV war dann irgendwann schon klar, okay, die würden schon auf mehr gehen. Juve war sich, glaube ich, nicht ganz sicher, was sie jetzt machen sollen.
Ja, und der HSV musste ja rein von der Aufstellung auch eigentlich auf mehr gehen. Also, ja, du hast ja schon gesagt, wie offensiv die jetzt so von Namen her aufgestellt waren.
Allein im Sinne von Angriff ist die beste Verteidigung, damit sie vom Tor die weghalten, weil, also mit Verteidigung war da so viel nicht mehr. Und für meine Begriffe plätschert es dann eigentlich ein bisschen.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass man Juve dann schon so ein bisschen angemerkt hat, dass die noch kein Pflichtspiel in Knochen hatten.
Ja, man konnte halt nicht genau sagen, ob sie vielleicht nicht wussten, nicht wollten oder nicht konnten.
Ja, und ich glaube, Juve hat dann gesagt, okay, nehmen wir das 3-3 halt mit und vielleicht kriegen wir ja nochmal einen Konter, was bis dahin ja echt gut geklappt hat. So hatte ich Juve so ein bisschen auf dem Schirm dann in der Zeit.
Ja. Und dann kommen wir eigentlich aber auch schon in die Schlussphase, nämlich zur 82. Minute.
Manavikia, da haut er drauf, da ist er drin! Das ist nicht wahr! Niko Kovac, der da einfach den Fuß hingehalten hat. Das ist ja ein Jahrhundertspiel hier. Das glaubt man ja gar nicht, wenn man sich gesehen hat. Aus 1-3 macht 4-3. Dank Niko Kovac, aber vor allen Dingen auch dank Maravico mit dieser gnadenlos guten Vorarbeit. Also Juve schwimmt da hinten fröhlich vor sich hin. Maravico mit vollem Risiko und keiner denkt an...
Ja, auch wieder hoher Ball in 16er. Da sahen ja beide Verteidigungsreihen das ganze Spiel über nicht so gut aus. Ball kommt dann so an die rechte Seite vom 16er zu Mehdi Maravicja.
Maravico, meinst du?
Genau, Maravico, der das Ding einfach mal Volley reinbolzt, wo man sich auch nicht so sicher ist, war das jetzt ein verunglückter Schuss, weil er auch schon 1-2 Dinger, die er aus relativ spitzen Winkeln mal versucht hat in dem Spiel hatte. Oder war es tatsächlich eine Flanke? Und ja, Van Porra sagt dann, Kovac hält einfach den Fuß hin. So einfach war das nicht, weil der Ball, wie gesagt, einfach reingebolzt wurde. Aber Kovac steht dann am Fünfer komplett blank, läuft, also sieht man, hat man in der Zeitlupe dann gesehen, läuft sich da auch gut frei hin, macht so die 2 Schritte nach vorne und hält dann den Fuß hin und dann steht's 4-3.
Steht im Prinzip da, wo ein Stürmer stehen muss?
Ja.
Und wenn Jörg von Torra mit diesem muss nur den Fuß hinhalten gemeint hat, dass Kovac eben komplett alleine da stand, dann hat er recht.
Ja.
Und beim Übrigen gebe ich dir vollkommen recht, ganz so einfach ist er nicht. Also er muss ihn schon machen, aber er ist so einfach ist es nicht, weil Madawiki ja irgendwie mit allen guten Wünschen das Ding irgendwo hinzimmert. Also wenn der jetzt irgendwie in die Elbe geflogen wäre, hätte man auch gesagt, ja gut, hat's versucht.
Ja.
Von daher, ja, ganz so einfach war es tatsächlich nicht. Und damit führt Hamburg auf einmal. Und so richtig weiß, glaube ich, auch keiner, warum. Weil das jetzt nicht so war, dass sich das jetzt groß angedeutet hat. Ich glaube, also ich hatte das Gefühl, dass sich die schon alle so ein bisschen mit diesem 3-3, Hamburg hat schon immer wieder nur versucht, aber jetzt so die letzte Konsequenz war da jetzt auch nicht dabei. Und anscheinend wurde es dann doch belohnt, aber leider kommt dann noch die 84. Nein, sorry, die 87. Minute.
Weiter Gefahr. Oh, 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 Elfmeter, völlig klar. Das muss man geben. Sage ich Ihnen ganz ehrlich, das war eine Dummheit von Barbares. Der hat Inzaghi hinten am Trikot gezerrt. Das wird brutal bestraft heutzutage. Auch wenn überhaupt nichts war. Eine total unnötige Aktion. Schauen Sie mal drauf. Wieder unentschieden. Entsetzen macht sich breit. Schade. Der war aber auch zu gut geschossen. Der war leider zu gut geschossen. 4-4. 8 Tore bei HSV gegen Turin. 3 Minuten vor Schluss. Da macht der Sergei Barbares so viel wieder kaputt, was er selbst mitgeholfen hat aufzubauen. Genauer geht's nicht. Putt hat die Ecke
geahnt. Ja, man hört's noch. Genauer geht's nicht. Das stimmt. Inzaghi vom Schützen aus gesehen, aber ganz genau ins linke untere Eck. Da kann Butt nichts machen. Ich sehe es aber wieder anders als Jörg von Torra.
Plus eins.
Hier war es für ihn ein klarer Elfmeter. Für mich war es eine Schwalbe. Also klar, Barbares hält ihn am Trikot, zieht auch richtig, lässt aber dann los. Inzaghi macht noch 3-4 Schritte und merkt dann so in seiner typischen Inzaghi-Art, boah, von hier mit dem Ball kann ich eigentlich nichts mehr anfangen.
Den
und schmeißt sich einfach hin. Und der Schiedsrichter pfeift's. Also, und auch wie er sich hat hinfallen lassen, so in seiner typischen theatralischen Art. Auch hier muss ich Montora widersprechen. In meinen Augen eine Schwalbe, weil Barbares rechtzeitig loslässt.
Also ich sehe es tatsächlich zweigeteilt. Auf der einen Seite bin ich völlig bei dir und das ist, da wird endlich in der 87. Minute mein Bild und mein, wie soll ich sagen, wie ich Filippo Inzaghi sehe und wie ich ihn fühle, wird dem komplett Rechnung getragen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass du eigentlich, also wenn ich es jetzt neutral sehe, wenn ich nicht erkennen würde, welche zwei Spieler das sind, die da sind, dann würde ich sagen, allein für die Dummheit muss es Elfmeter geben, weil Barbares zupft nicht, sondern er zieht. Er zieht richtig und du siehst es in der Wiederholung, wie krass er zieht. Das Ärgerliche ist halt wirklich, dass Inzaghi da nicht fällt, sondern wirklich noch ein, zwei Schritte macht und dann wirklich abhebt, wo gar nichts mehr ist. Und er reißt dann immer so seine Arme so hoch.
Ja.
Und das ist natürlich dann dieses Spektakel und dieses späte Fallen und so. Der lässt sich halt da aber nicht zweimal bitten. Und für meinen Geschmack denkt er auch zu lang nach, bis er das annimmt. Aber am Ende ist es halt Inzaghi. Und ich verstehe auch die Not nicht, warum Barbares ihn zieht, weil selbst wenn sich Inzaghi den Ball an ihm vorbeigelegt hätte, wäre er fast, also eigentlich an der 16er Kante parallel zur Auslinie, zur Seitenauslinie wäre er gelaufen. Also da kann er erstmal gar nichts machen. Deswegen sehe ich auch die Not irgendwie nicht, warum Barbares ihn da ziehen muss, aber er macht's und es ist schon dumm einfach. Es ist schon dumm.
Absolut richtig. Also für Dummheit kann man den Elfmeter geben, aber ja, also wenn sich Inzaghi fallen lässt, gleich wenn Barbares die Hand am Trikot hat, ist das ein glasklarer Elfmeter, in meinen Augen. Aber ich finde halt, wie gesagt, Barbares lässt los, er macht noch 2-3 Schritte und fällt dann so, wie er fällt. Und da ist es für mich zu spät für den Elfmeter.
Ja. Ja. Also, wie gesagt, ich bin voll bei dir, allein schon, weil es gegen Inzaghi geht.
Aber man muss sagen, ich hatte in dem Spiel das Gefühl, weil das die erste typische Inzaghi-Aktion war, wo er sich so fallen lässt. In dem Spiel ist mir das mal irgendwie so vertauschte Rollen eher bei Toni Yeboah aufgefallen.
Ah, okay.
Der
ich dachte jetzt bei Del Piero.
Nee, bei Yeboah, der oft gelegen hat und dann so für jedes zweite davon einen Freistoß bekommen hat.
Ja, wobei er tat mir auch wirklich leid, weil, also ja, klar, aber bei ihm erkläre ich es mir zumindest so, auch wenn es mir jetzt nicht aufgefallen ist, aber ich erkläre es mir jetzt im Nachhinein so, der hat halt natürlich wirklich so richtig undankbare, hohe, wir haben früher mal gesagt Mondbälle, also die wirklich so fast senkrecht runterfallen. Du als alter Stürmer weißt es, das lieben Stürmer, ja, wenn so hohe Bälle und du genau weißt, gerade auch wenn du gegen solche Gegner spielst, du genau weißt, okay, 3, 2, 1, Knie im Rücken. Also das ist genau. So, das weißt du und so hat der irgendwie 10, 12 Bälle mindestens bekommen und hat jedes Mal kassiert. Ja. Und dass er dann irgendwie auch aus der Verzweiflung raus, das könnte ich sogar noch verstehen.
Ja, und auf dem Niveau, wo ich gespielt habe, wusstest du schon, okay, Abstoß, der Torwart, weil hinten kein Verteidiger annähernd Spieleröffnungsfähigkeiten hatte, bolzt den einfach lang nach vorne und du wusstest schon beim Abstoß gleich rumpelt's.
Ja, du hörst den Ochsen schon keuchen hinter dir.
Ja.
Ja, und von daher, da würde ich es sogar noch verstehen. 4 Minuten Nachspielzeit. HSV jetzt. Das, was du vorhin schon angesprochen hast, jetzt deutlich zu sehen, dass das Juve wirklich auch nicht mehr kann. Und HSV aber, also wirklich Respekt, die wollen auf Sieg spielen. Also die kassieren 3 Minuten vor Schluss das 4-4 in so einem Spiel und wollen auf Sieg spielen. Und die machen nochmal richtig Tempo. Zwar jetzt ohne großartige Chancen, aber du merkst, die wollen gewinnen.
Ja, absolut.
Dann kommt aber der Schlusspfiff.
Ja.
Und das Ding geht 4-4 aus. Wie ist denn dein sportliches Fazit?
Ich glaube, von Torra sagt auch irgendwie ein gerechtes Unentschieden. Ja, ich glaube, das kann man unterschreiben. Also Hamburg hat mehr vom Spiel. Also es ist halt immer so ein bisschen feldüberlegen. Eigentlich das ganze Spiel durch. Aber wir hatten es ja vorhin noch schon thematisiert, so vorne fällt ihnen so wahnsinnig viel nicht ein. Also auch wenn man ja sieht, wie die Tore gefallen sind. Das erste nach einem Standard, der schlecht verteidigt wird, ein Elfmeter dabei. Ein Ding, was Madawiki halt reinbolzt in den 16er dann, Volley, der halt auch nicht immer so ankommt. Und das eine Tor, wo Kettela einfach mit dem Bauerntrick durchkommt und dann so über die Linie gestochert wird. Also ist ja auch eigentlich nichts Rausgespieltes dabei, so richtig.
Ja. Am ehesten tatsächlich noch der Angriff, der zum Elfmeter führt.
Ja, genau. Das war so auch mit das Einzige. Und Juve halt im Prinzip jede Chance gemacht vorne.
Ja.
Also jede gute Chance. Und wahnsinnig effektiv. Und deswegen war eigentlich leistungsgerecht.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Auch, dass der HSV optisch überlegen ist. Aber auch da, wie du sagst, viel mehr Chancen als die Tore jetzt eigentlich auch nicht. Juve ja sogar noch mit dem Pfostenschuss. Also für mich unentschieden auch in Ordnung, wenn man dann auch sieht, wie die Rollenverteilung vor dem Spiel war. Es ist eine mega Leistung vom HSV als klare Außenseiter, wie sie in das Spiel gehen. Klar, am Ende dann die konditionellen Vorteile, aber rein von der Rollenverteilung wirklich sauber gelöst. Und was ich wirklich symbolisch fand für das, wie wir uns ja jetzt auch so ein bisschen schwer tun, das einzuschätzen, fand ich nach dem Schlusspfiff, dass die Fans fordern, also Fans hyped. Komplett ja. Hyped, klatschen, ja. Feiern. Und fordern das Team auf mit ihnen, also als sich das Team dann bedankt in der Kurve, fordern das Team auf, die Welle zu machen. Also sich so an den Händen zu fassen und dieses hey, hey. Und die Spieler, merkst du, die wissen nicht richtig, ist so, also ich finde, man sieht ihnen an, dass die denken, ja, aber es war doch ein Unentschieden, warum sollen wir jetzt die Welle machen? Aber für die Fans hatte ich das Gefühl, war das ein Gefühl der Sieg. Und du merkst dann richtig, wie dann sich die Spieler so, ja, okay, dann machen wir das halt. Nehmen sie seine Hände und machen so halbherzig so, hey, hey. Und die Fans feiern es richtig. Und das fand ich auch so ein bisschen symbolisch für die Schwierigkeit, das einzuschätzen, das zu bewerten.
Ja, absolut. Das ist so, ja, wir kommen ja noch zu den Hätte-Hätte-Fahrrad-Kette-Momenten. Auch da war es eher Juve in meinen Augen, die...
Ja, dann machen wir es doch gleich, komm dann.
Ja, also in meinen Augen hat Juve, ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben und beides waren für mich so Matchball-Momente. Das erste ist die 7. Minute, wo Del Piero quasi direkt nach dem 0-1 alleine vor Butt steht.
Ja.
Wenn die da das 2-0 machen, dann kann sich Juve richtig hinten einnisten. Bei den Schwächen, die der HSV in der Abwehr und bei so Kontern offenbart hat, glaube ich, dass Juve das Spiel dann gewonnen hätte. Und das gleiche in der 62. Minute, der Pfostenschuss von Kovacevic, das wäre das 4-1 gewesen. Relativ im Gegenzug fällt ja dann auch das 3-2 durch Madawikia. Aber wenn Juve da das 4-4-1 macht, glaube ich, kommt Hamburg nicht nochmal zurück.
Genau, das habe ich auch als einzige Szene. Das ist für mich genau die Szene, die diese Rubrik absolut widerspiegelt. Wenn Kovacevic dieses Tor macht, was er wahrscheinlich macht, wenn Inzaghi den Ball nicht so schlecht spielt, dann hat er eine viel bessere Schussposition, dann ist er wahrscheinlich drin und dann steht es 4-1 und der HSV kommt nicht zurück. Und du sagst es, 3 Minuten später kommt dann der Anschlusstreffer vom HSV und der fällt dann nicht.
Ja.
Und selbst wenn er fällt, steht es 2-4. Also
ja.
Ja, das ist für mich auch ganz klar der Moment, der alles da hätte ändern können. Und dann sieht es vielleicht, wenn es 4-1 steht, wird es vielleicht auch noch richtig hässlich.
Ja, also ich glaube auch, dann wäre tatsächlich die Moral vom HSV auch so ein bisschen gebrochen worden.
Das ist gut möglich, ja.
Wenn es da 4-1 steht.
Wer ist denn für dich der Spieler des Spiels?
Da habe ich lange hin und her gedacht. Hatte Prinzip drei Namen auf dem Zettel.
Ist nicht so einfach, trotz des Spielverlaufs eigentlich.
Ja, ich habe mich dann aber aufgrund der zwei wahnsinnig guten Laufwege für Pippo und Zagi entschieden, weil allein der Laufweg beim 2-1 für mich das Eintrittsgeld wert gewesen wäre.
Ja, also ich, vielleicht kann ich, das muss ich das vorwegnehmen, weil das habe ich hier nämlich auch stehen. Vielleicht, ich habe geschrieben, für mich hier aufgeschrieben, vielleicht hätte man Inzaghi nehmen müssen, weil er auch den Elfer dann noch rausgeholt hat. Aber vielleicht habe ich es auch nicht übers Herz gebracht, ihn zu nehmen. Das mag alles sein. Ich fand aber tatsächlich, so objektiv es geht, gesprochen, dass man ihn außer den drei Toren halt nicht gesehen hat. Also gar nicht. Und jetzt kann man ja natürlich sagen, naja, aber er hat halt drei Tore gemacht.
Ja, und wen, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil das ist so. Aber zum einen war das ja auch so ein bisschen sein Spielstil.
Ja, ja, voll. Ja,
und, und zum anderen fand ich auch, man hat niemanden anders über 90 Minuten gesehen. Also ich kann ja mal sagen, über wen ich noch nachgedacht habe. Ich habe natürlich über Zinedine Zidane nachgedacht, weil der das Mittelfeld dominiert hat.
Siehst du, und da sind wir uns zum Beispiel überhaupt nicht einig. Fand ich gar nicht. Ich fand Zidane extrem schwach in dem Spiel.
Nee, ich fand, alles, was der gemacht hat, war jetzt zugegebenermaßen nicht viel und auch nicht über 90 Minuten. Deswegen habe ich ihn dann auch nicht genommen, weil er auch immer Pausen hatte. Aber alles, was er gemacht hatte, hatte Hand und Fuß. Und dann habe ich noch nachgedacht über Mehdi Matavicja, der ja auch ein Tor gemacht hat, ein Tor vorbereitet und den Elfer rausgeholt.
Ja.
Fand ich beim HSV am auffälligsten.
Also Inzaghi hatte ich auch erst auf dem Zettel, aus den genannten Gründen ist es nicht geworden bei mir. Matavicja hatte ich auch noch kurz auf dem Zettel, war für mich aber relativ schnell klar, weil der war wirklich, also fand ich sonst eher blass und vor allem, wenn man jetzt denkt, okay, der Elfmeter holt er gut raus, aber jetzt auch diese Vorlage und das Tor, irgendwie, weiß ich nicht, das war mir dann zu, so blöd sich's an, zu wenig Eigenleistung. Weißt du, den einen stolpert er irgendwie so komisch rein, hakelt er rein und den anderen, die Vorlage, da drischt er halt irgendwie in die Mitte, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob das so absichtlich war. Deswegen hast du mich irgendwie, da hätte ich lieber Inzaghi noch genommen. Für mich ist es tatsächlich Niko Kovac geworden. Und das, was du gerade eben noch gesagt hast, das war für mich auch ein Problem, nämlich, dass ich auch niemanden gesehen habe, der über beide Halbzeiten gleich gut war. Und sowas bei Niko Kovac auch. Für mich ist es, ich habe mich am Ende für ihn entschieden, weil ich so ein bisschen nach, also weil ich es so schwer fand, weil niemand irgendwie so richtig lang rausgestochen ist, habe ich eher so in Storylines gedacht bei diesem Spieler des Spiels. Weil, und die Storyline ist für mich, Außenseiter kommt nach 1-3 zurück und holt immerhin einen Punkt, sensationell. Das ist für mich so die Storyline. Mhm. Und die Person, die maßgeblich zu dieser Storyline beigetragen hat, ist für mich Niko Kovac. Weil er für mich der Antreiber war, der Dreh- und Angelpunkt, eben in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit auch nicht. Aber zweite Halbzeit war er für mich der für mich maßgeblich daran beteiligt war, dass eben diese Storyline geschrieben werden konnte. Und dann machte er auch noch das 4-3. Von daher, deswegen habe ich ihn genommen.
Ja, ist nachvollziehbar. Aber was eigentlich halt krass ist bei so einem Spiel, bei einem 4-4, dass niemand so richtig rausgestochen ist.
Ja, wahrscheinlich, also weißt du, die einfachste Wahl wäre Inzaghi gewesen, kann dir auch keiner ernsthaft widersprechen. Also weißt du, das ist so, er macht drei Tore bei einem 4-4, ja gut, kannst du immer nehmen, ist kein Fehler.
Und ich fand auch, für seine Verhältnisse, dass er echt anständig gespielt hat, bis auf bei dem Elfmeter. Also er hat sonst eigentlich, ist mir keine Aktion, keine so typische Inzaghi-Aktion.
Gut, ich halte dagegen, er hat sich alles für diesen Arschloch-Moment aufgespart.
Ja, okay, so kann man das auch sagen.
Gebe ich dir vollkommen recht. Vielleicht war das auch immer so. Ich habe von Inzaghi eigentlich immer nur die Spiele in Erinnerung gegen Bayern. Da bin ich dann natürlich auch, also bei Mailand dann eigentlich schon. Und da bin ich natürlich auch extrem gefärbt. Deswegen jetzt, also objektive Spiele von ihm, so wie jetzt das hier gesehen, habe ich eigentlich kaum. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das vielleicht immer so war und ob diese einzelnen Aktionen vielleicht auch ein bisschen immer hochgebauscht wurden im Nachhinein. So, was ist denn aus heutiger Sicht, wenn wir da drauf schauen? Was ist denn da bemerkenswert für dich?
Ja, wir sind schon so eingestiegen, so traurig sich anhört, aber Fußball mit Fans,
ja,
ist einfach, war mir irgendwie ein Bedürfnis, das nochmal aufzuschreiben.
Ja.
Ja, und dann so zum reinen Spiel fand ich es bemerkenswert, dass die Serie A noch nicht begonnen hatte, weil wir waren Mitte September und ich habe dann mal nachgeguckt, am letzten Septemberwochenende ist sie dann gestartet. Das fand ich echt bemerkenswert.
Also nochmal 2 Wochen später.
Genau. Dann die Kissenwürfe nach dem 3-3. Fand ich sensationell.
Ja. Vor allem, Montora sagt so, ja, die werfen Kissen. Ich so, hä, wo sind denn Kissen? Und dann sieht man so, was für Kissen denn? Und dann habe ich gemerkt, okay, Sitzkissen. Weil ich habe das sofort, weil die Kamera war in dem Moment nicht aufs Feld gerichtet und ich dachte, was haben die denn Kissen dabei?
Ja, also, mir hat sich das auch nicht erschlossen, bis sie dann aufs Spielfeld übergeblendet haben. Das wäre ja auch sensationell gut. Und ich muss es einfach noch sagen, wir haben es ja in so älteren Zeitlupen öfter mal. Der rauchende Carlo Ancelotti auf der Trainerbank.
Habe ich gar nicht einmal, gesehen.
Doch relativ hab zum Schluss. Gesehen. Relativ zum Schluss. Irgendwie auch in der 80. oder so kurz danach, relativ am Ende, wird er einmal eingefangen, wie er schön eine Zigarette durchzieht.
Habe ich gar nicht gesehen. Sensationell.
Ja.
Also für mich, du hast es ganz am Anfang gesagt, ich muss es jetzt aber hier auch nochmal erwähnen, Frank Pagelsdorf im Anzug ist für mich aus heutiger Sicht bemerkenswert. Ist, glaube ich, das einzige Mal, dass man ihn im Anzug sieht im Leben.
Ja.
Und ich muss auch sagen, also wenn man ihn in seinem Rostocker knallbunten lila Trainingsanzug da gesehen hat, mit diesen Oldschool-Laufschuhen, das sieht ja dann schon so aus, wenn man sich denkt so, okay, was will er und was macht er und warum ist er hier? Und im Anzug muss ich sagen, es sah wirklich professionell aus.
Ja, und deswegen betont ja Jörg von Torra auch nochmal, am Anfang extra schneidern lassen.
Extra für dieses Spiel hat er sich den Anzug neu schneidern lassen. Was ich ihm auch schon, was einfach so voll auf Pagelsdorf einzahlt. Er hat nicht einmal einen Anzug im Schrank. Er hat nicht einmal einen Anzug im Schrank.
Aber er erkennt die Bedeutung des Moments.
Voll.
Und steuert nach.
Voll. Ebenfalls bemerkenswert, Jörg von Torra als Kommentator. Ich habe nur dazu geschrieben, bitte nie wieder.
Ja.
Ich fand ihn extrem langweilig. Ich meine, man hört es ja auch bei unseren Einspielern irgendwie auch emotionslos. Ich wusste auch nicht oder habe mich auch gefragt, ob er das öfter gemacht hat. Das Spiel wurde ja, glaube ich, bei RTL übertragen. Ich bin mir nicht sicher, ob er das öfter gemacht hat oder ob das so ein bisschen aus der Not geboren war. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich hatte mal irgendwas im Kopf, dass das relativ spontan auf RTL übertragen wurde und die quasi da halt irgendjemanden nehmen mussten, den sie da hatten. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine aber, dass ich mal sowas gelesen hatte.
War das nicht noch die Zeit, wo RTL die Rechte hatten?
Ich dachte, dass das später oder früher war.
Also früher auf jeden Fall.
Wann war der Torfall von Madrid?
Das war die Saison 97, 98. Und da hatten sie es auf jeden Fall. Und das, wo wir die Champions League gegen Juve gewonnen haben, auch. Also deswegen könnte es noch so vielleicht das Ende von dem TV-Vertrag gewesen sein.
Also Torfall von Madrid war tatsächlich 97, 98, Donnerwetter, am 1. April übrigens, lustig.
Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber ist echt witzig.
War das nicht so, sogar die Saison, wo Jupp Heynckes mit denen dann... War das 97 oder 98?
Das müsste die Saison gewesen sein, wo die das mit Heynckes geholt haben. Und ich glaube mit Bodo Ilgner im Tor.
Genau. Ich schaue es gerade tatsächlich, ja. Real Madrid mit Jupp Heynckes. Ach, krass. Das Champions League Torschütze. 1:1-0 zum Entscheidenden.
Im Finale?
Ja. Hätte ich es noch gar nicht gewusst. Nein. Petrak Mijatovic.
Ah, krass, okay.
Da habe ich davor und danach nie wieder ein Tor geschossen, so gefühlt, aber. Und ja. Gegen Juventus Turin übrigens.
Ja. Nee, der Torfall war ja auch, müsste Halbfinale gewesen sein.
Ah, so spät, okay. Das war, hätte ich jetzt auch nicht mehr drauf gehabt. Naja, jedenfalls fand ich es auch noch bemerkenswert, von Torra bei dem Spiel als Kommentator, weil er ja bekennender Bremen-Fan ist und dass er dann dieses große Spiel vom HSV kommentiert, fand ich dann auch bemerkenswert.
Das habe ich mir auch gedacht, während ich es geschaut habe.
Ansonsten vom Spiel her, physisch war es sehr, sehr viel gegrätscht stellenweise. Bei 50-50 Bällen immer gekracht. Also jedes Mal drauf, ob Grätsche, ob einfach so, immer drauf. Und was ich auch noch geil fand aus medialer Sicht, die haben bei Freistößen immer die Kamera umgeschaltet, dass du quasi von hinterm, also auf den Rücken des Schützen geschaut hast, aufs Tor zu. Versteht man, was ich meine?
Ja. Ja gut, ich habe es gesehen, deswegen vielleicht, aber ich verstehe es. Ja.
Also wenn der, angenommen der Schütze steht am 16er Eck und dann wurde quasi der Rücken des Schützen, hat man gesehen, während er anläuft und im Hintergrund dann das Tor, so wie man es bei Elfmetern eigentlich auch macht. Das bei Freistößen fand ich sehr, sehr geil. Gibt's heute gar nicht mehr.
Ja.
Fand ich sehr gut. Jo, und dann kommen wir nochmal zu unserem Reality-Check. Stimmen denn die Erinnerungen, die Berichte, die Schlagzeilen, die man jetzt nochmal sich vor Augen geführt hat oder die man noch im Kopf hatte, zu diesem Spiel?
Ja, also absolut viele Tore. Auch, dass es immer so ein bisschen hin und her ging, fand ich auch. Also in meinen Augen stimmt alles, was man über das Spiel sagt. Und was ich finde, was besonders gut in meiner Erinnerung gealtert ist, sind die Banner der HSV-Fans, weil natürlich auch er Bäron da gehangen hat.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, und das ist sehr gut gealtert.
Da kommen wir auch gleich noch dazu. Ich finde auch, dass es die Erinnerungen komplett stimmen und auch die Schlagzeilen. Fußballfest trifft es eigentlich gut und super Spiel. Kurz vor, kurz nach der Pause vielleicht ein bisschen weniger Tempo, aber ansonsten war irgendwie immer Dampf drauf, auch wenn es wenig, außer den Toren, wenig Torgelegenheiten gab. Aber ich finde, da hat man auch wieder gesehen, was ein Publikum ausmacht, weil gerade über diese bisschen weniger temporeichen Phasen oder in den Phasen, wo eben keine Tore und damit auch keine Torszenen waren, hat das Publikum wahnsinnig drüber getragen. Also kaschiert da auch viel, so wie sie auch sein soll. Weil es natürlich kein Fußballspiel gibt, das über 90 Minuten komplett durchgeht. Aber da, ja, Publikum sensationell.
Absolut, gewesen. Ja.
Gut gealtert, da würde ich gleich dann direkt anschließen, eben der Volkspark als Hexenkessel. Was für eine Stimmung. Und du hast vorhin auch schon gesagt, nicht nur wegen Corona, sondern einfach auch, also ich wage zu behaupten, dass das auch, ohne dass wir jetzt diese Publikumssituation haben, wie wir sie momentan haben, auch wenn wir die nicht hätten, wenn es normal wäre, würde man das im Nachhinein als sensationelle Stimmung bezeichnen.
Absolut, ja.
Jedes Foul wurde bebuht, bepfiffen, bejubelt, jede gelungene Szene beklatscht, also wirklich ganz, ganz geil. Dann, was noch gut gealtert ist, beziehungsweise was den Reality-Check heute besteht, Butt als mitspielender Torhüter wurde ja auch in seinem Spätwerk immer über ihn gesagt, aber auch früh schon immer über ihn gesagt, dass das einer ist, der mitspielen kann, weil er ja früher im Feld gespielt hat und so. Und ich finde auch mit Abstand kann man sagen, ja, das sieht man, weil er öfter mal in Bedrängnis auch angespielt wird und das wirklich gut macht. Und das ist ja in einer Zeit, also das ist vor 20 Jahren, da war das wirklich alles andere als normal. Da war normalerweise jeder Ball zum Torhüter, war dann entweder in der Walachei oder halt beim anderen Torhüter. Und das sieht man hier schon. Und dann eben noch, ich muss es leider sagen, gut gealtert, die Erinnerung an Inzaghi als Schwalbenkönig. Sorry, so hat man ihn in Erinnerung. Und auch wenn er das Spiel über recht brav war, aber in der entscheidenden Szene am Schluss, ja, ist er halt da. Da ist er halt da.
Da ist er da, ja. Das stimmt.
Was besteht für dich den Reality-Check? Was ist gut gealtert? Welche Erinnerung?
Ihr habt es ja schon mal angedeutet, also die Hamburger Banner, R. Bäron, sensationell. Auch die Sex Machines kennt man ja auch. also das fand ich wahnsinnig gut. Ja, Fans hast du schon gesagt. Für mich besteht den Reality-Check Frank Pagelsdorf, weil er mit Ausnahme des Outfits einfach wahrscheinlich heute auch immer noch so aussieht, wie er halt immer aussah.
Das stimmt.
Fair auch sensationell. Dann auch die Erinnerungen an diese geilen Champions League-Bandenwerbungen von früher, ne, mit Amstel und Ford und der PlayStation und so. Das sind so die Sachen, die für mich gut gealtert sind.
Für mich schlecht gealtert habe ich nur eins notiert, und zwar der Schal eines HSV-Fans. Den sieht man einmal ganz kurz und da steht drauf 38 Jahre Bundesliga.
Wir waren immer dabei.
Sowas, ja. Das fällt bei mir leider durch den Reality-Check. Leider schlecht gealtert. Sorry.
Ist absolut verständlich. Und es stand noch irgendwie noch drauf, wir sind das Urgestein oder so. Ich habe ja den Schal auch gesehen.
Oder ja. Der Dino oder wie auch weiß ich. Aber aus heutiger Sicht schwierig.
Ja, für mich schlecht gealtert ist die Erinnerung an die Defensive von Juventus Turin. Weil man normalerweise ja immer gedacht hat, auch so gerade in der Zeit, ja okay, ne? So die italienischen Defensiven sind schon immer irgendwie, ja, und eklig zu bespielen und sowas, war in dem Spiel nicht so. Also wahnsinnig fehleranfällig.
Ja, zumindest, also die Innenverteidigung war stellenweise sensationell, aber auch stellenweise, wo man sich fragt, was macht ihr? Außenverteidiger würde ich da gar nicht mit reinnehmen und sagen, die waren beide nicht gut.
Ja, absolut. Und dann, was für mich schlecht gealtert ist, ist tatsächlich die Erinnerung an die Reporter zu der Zeit, weil ich fand gerade, gut, der Torfall von Madrid war da ein Sonderfall, aber ich fand gerade die Champions League-Kommentatoren, auch bei RTL war ja meistens dann noch Marcel Reif zu der Zeit echt gut. Jörg von Torra eher nicht so.
Nee.
Ist jetzt schon ein paar Mal durchgekommen, also unter anderem bringt er, als Ingo Hertzsch irgendwie eine gute Aktion hat, so die Verbindung zu der damaligen, glaub, der Werbung, Super Ingo.
Oh Gott, ja. Also ganz viele Fremdschämen-Momente drin.
Ja, dann die beiden Elfmetersituationen hatten wir ja schon, was vollkommen abstrus war, in meinen Augen. Vor allem die erste, dass er sich sofort festlegt, dass das kein Elfmeter ist. Und dann auch als Juve O'Neill auswechselt als Sechser und dafür einen anderen Sechser bringt, also quasi positionsgetreuer Wechsel, und Jörg von Torra dann sagt, ja okay, jetzt wollen die hier nur noch absichern. Zwecke defensiv, also wirklich so, also vollkommen aus der abstruse Kommentare von Jörg von Torra, die null Wahrheitsgehalt haben und nicht nur so, also nicht mal so typische Kommentatorensprüche halt waren, ne, sondern wirklich auch spielbezogen.
Ja, ich hatte bei ihm wirklich das Gefühl, und deswegen war ich mir auch nicht sicher, wie so diese Umstände waren der Übertragung. Ich hatte bei ihm wirklich das Gefühl, dass er nicht gut vorbereitet war. Also er konnte mit den Mannschaften vom Namen her was anfangen, er kannte die meisten Spieler so, aber er hat irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, er war nicht im Thema drin, so wie wenn es gab es ja mal ab und zu bei irgendwelchen sportlichen Ereignissen, wo man dann, also, keine Ahnung, das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel, weißt du noch, als Angelique Kerber im, was war's, Wimbledon-Finale war?
Hm.
Und dann gibt's doch dieses Gesetz, dass dann ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender das übertragen darf.
Ja.
Wenn so irgendwie, weiß nicht, wie es genau ist, wenn es von großer Bedeutung fürs Land oder irgendwie sowas, ja, dann,
ja.
Oder zum Beispiel auch bei einem WM-Finale, wenn das bei Sky komplett übertragen worden wäre, die WM, und wenn Deutschland im Finale ist, dann darf ein öffentlich-rechtlicher Sender das übertragen. Und dann ist es ja meistens so bei solchen Fällen, dass dann jemand das kommentiert, wirklich im Live-Kommentar, nicht irgendwie eine Zusammenfassung oder sonst wie, sondern wirklich im Live-Kommentar, der das womöglich lange nicht gemacht hat und deswegen sich vielleicht auch nicht so eng an genau diesem Thema bewegt hat. Und genau das Gefühl hatte ich bei Von Torra, weißt du, so, ja, Fußball, irgendwie kann alles was mit anfangen, ist auch irgendwie, guckt auch immer wieder mal und so alles, qua Beruf, und aber so richtig, weißt du, richtig im Thema drin fand ich ihn gar nicht, und deswegen weiß ich nicht, wie da die Umstände bei der Übertragung waren.
Ja, das kann sein. Also es ist quasi das komplette Gegenteil, wie wenn Tom Bartels die Vier-Schanzentournee kommentiert.
Genau. Weil der kann dir sagen, in welchem Winkel Matti Hautamäki seinen Telemark setzt.
Eben.
Also das hintere Knie.
Das kann schon sein, dass er schlecht vorbereitet war, aber ich finde, er hat halt auch, naja, ich nenne es mal handwerkliche Fehler gemacht, die so ein bisschen unabhängig
von
der Vorbereitung.
Also einfach nicht gut.
Ja.
Und dann nicht mal diese handwerkliche, fachliche Geschichte nicht mal durch Emotionen wettgemacht.
Ja.
Was ich ihm gar nicht vorwerfe, aber das war halt dann auch nicht da.
Ja.
Und dadurch wurde es dann schon ein, also ich würde sogar so weit gehen, dem Spiel, also wenn man das Spiel am Ende anschaut, dem Spiel nicht gerecht.
Absolut. Die hätten was Besseres verdient
gehabt. Weil so sehr du einen Typ Wolf Christoph Fuß, wenn man den jetzt, den muss man nicht mögen, aber den hätte ich mir deutlich gerne angehört als Jörg von Torra.
Absolut.
Und hätte sicher ein oder zweimal ein Gänsehäutchen gekriegt.
Ja. Selbst bei dem Spiel hätte ich selbst an Frank Buschmann lieber gehört.
Weil ist hart, aber ja.
Weil der hätte zumindest emotional da ein Fest draus gemacht. Der wär genau wie die Zuschauer komplett steil gegangen.
Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass wir unbedingt ja mal machen wollen, nämlich wie würden andere Kommentatoren bestimmte Szenen kommentieren. Und ich glaube, wenn Kovac dieses 4-3 macht, macht Wolf Christoph Fuß Kovac!
Ja. Und Buschmann plärrt einfach nur, Wahnsinn!
Ratatatat!
Ja, bist du denn verrückt?
Sind die denn bekloppt?
Ja.
Ja. Gut, aber war leider nicht so. Die Nachwirkungen von dem Ganzen, also Juve spielt danach, du hast es am Anfang auch skizziert, eine enttäuschende Saison, scheidet aus der Champions League dann tatsächlich auch schon in der Gruppenphase aus, und zwar als Letzter am Ende. HSV gewinnt ja das zweite Spiel dann 3-1, glaube ich. In der Coppa Italia auch schon im Achtelfinale raus und am Ende zwar Platz 2 in der Serie A hinter AS Rom diesmal, aber es vollzieht sich schon so ein Umbruch auch nach der Saison. Zidane geht, Inzaghi geht, Van der Sar geht, Kovacevic geht und in der neuen Saison dann dabei Buffon, Nedved, Thuram, Marcelo Salas, also eher so das wirklich das Gesicht der, ja, ich sag's mal, Moderne. Und dann gewinnen sie tatsächlich in den nächsten 4 Jahren auch 3-mal die Meisterschaft. 2-mal in den nächsten 3 Jahren sind sie im Coppa-Finale. Champions League bleibt aber eigentlich blass. Ich glaube, 1-mal sind sie dann in den nächsten Jahren noch im Finale, aber ansonsten auch da recht bedeutungslos in den Jahren.
Ist noch zu erwähnen, dass sie an die Börse gehen kurz danach.
Mhm.
Als dritte italienische Mannschaft.
Und wann war der Bestellungsgenau? War es 2006, glaube ich?
Genau, und das habe ich mir noch aufgeschrieben, dass sie dann 2005, 2006, 2007 irgendwo in der Kante eben der Wettskandal aufploppt.
Ja. HSV wird am Ende nur 13. und scheidet auch in der Gruppenphase aus, spielt aber als Dritter immerhin noch im UEFA Cup weiter. Da scheiden sie aber auch direkt gegen den gerade schon als Meister dann später erwähnten AS Rom aus. Und du hattest auch schon gesagt, DFB-Pokal auch enttäuschend. Zweite Runde schon Schluss gegen den KSC. Also eigentlich eine enttäuschende Saison.
Ja, und war so ein bisschen auch so der Anfang so von dem langsamen Abstieg dann.
Ja. Sie haben dann schon in den nächsten 5-6 Jahren immer, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, einstellige Tabellenplätze. Aber jetzt so weit nach oben geht's dann tatsächlich nicht mehr. Diese 2 Ausreißer, diese 2 Jahre, so gut wird's dann nicht mehr. So, zum Abschluss. Die beliebte Kategorie. Was wurde denn aus? Wen hast du da für den HSV rausgesucht?
Rodolfo Esteban Cardoso.
Oh.
Habe ich mir rausgesucht. Ja, man wusste ja, dass er so ein bisschen in die Trainerrichtung gegangen ist. War ja beim HSV auch zumindest schon mal Co-Trainer. Weiß nicht, ob er auch ein paar Spiele Cheftrainer gemacht hat. Und ist aktuell Individualtrainer bei der U17 des HSV.
Ah, also so Technikcoach Ike Hässler-mäßig.
Ja, genau, so ist in die Richtung. Die haben, das hat der HSV bei jeder Jugendmannschaft, also bei der U19 ist es zum Beispiel Christian Rahn. Also die haben da echt viele.
Fragt sich aber auch, was ihn qualifiziert, ja?
Boah, schnell war er zumindest.
Ja.
Die haben relativ sie auch
Kette
viele
nehmen können.
Ja, absolut. Die haben relativ viele Ex-Profis da im Jugendbereich als Trainer und Individualtrainer und hat jetzt noch bis Ende der Saison erstmal Vertrag.
Ich habe Anthony Yeboah, da ist es recht unspektakulär, der managt nämlich seine Hotelkette in Kumasi und Accra in seiner Heimat Ghana, hat er jetzt halt eine Hotelkette.
Ist aber auch mal was Neues.
Ist mal was Neues.
Kein also Spielerberater oder Trainer.
Ja, ich muss auch sagen, wenn ich da so durchschaue, ich nehme die schon gar nicht mehr, weil es einfach langweilig ist. Wen hast du bei Juve?
Bei Juve habe ich Pippo Inzaghi.
Der ist doch Trainer, oder?
Genau, aber ich habe mich gefragt, wo? Weil der war...
Sein Bruder war irgendwie bei Lazio lang, glaube ich.
Sein Bruder ist noch bei Lazio.
Oder ist noch, ja.
Und Pippo Inzaghi war bei Mailand, also beim AC Milan, wo er dann auch lang gespielt hat davor. Und ich habe mich gefragt, wo er jetzt ist und was er jetzt macht. Und ist tatsächlich noch Trainer in der Serie A bei Benevento.
Ah, Benevento Calcio.
Finde ich, also war ich überrascht, weil ja er ja schon ein Name war im Fußball, dass er da jetzt bei wahrscheinlich dem Verein mit einem der niedrigsten Etats da Trainer macht, finde ich schon richtig krass.
Ja, man weiß natürlich bei diesen Ex-Spielern, die man jetzt auch nicht direkt verfolgt, gerade ausländische Spieler, weiß man halt auch nicht, ob da auch wieder dieses Ding ist, nur weil er Ex-Spieler war, ist er automatisch auch ein guter Trainer, Fragezeichen. Ist auch so eine Geschichte. Und die Italiener sind da, glaube ich, eher unempfindlich, dann einfach, der war früher geil, also wird er jetzt auch Trainer.
Das Gefühl hatte man ja, als er bei Milan gleich Trainer geworden ist.
Ja, oder auch mit Pirlo bei Juve und so. Also das ist ja jetzt keine Ausnahme. Ja, ich habe mir für den Abschluss jetzt was wirklich noch Traumhaftes rausgesucht, und zwar Edgar Davids.
Das weiß ich.
Ja, und zwar?
Der ist relativ frisch Trainer in Portugal, aber nicht in der ersten Liga. Ich glaube in der dritten Liga, bei Olhanense oder so ähnlich.
Wow, stimmt ganz genau. Drittligist SC Olhanense. Das ist aber auch nicht das Spannende und auch nicht, dass er in seinem ersten Spiel gleich die rote Karte gekriegt hat als Trainer. Und wenn du jetzt schon lachst, dann gibt's jetzt noch zum Abschluss eine tolle Geschichte, nämlich von Edgar Davids. Es gibt noch eine Geschichte, er war schon mal Trainer, sagen wir mal so. Und zwar beim FC Barnet in England. Das war so, er hat, glaube ich, 2008 seine aktive Karriere beendet und hat dann kurz dazwischen einmal, glaube ich, ein paar Spiele noch vor Bolton oder sowas, ich weiß nicht, also kurz nochmal gekickt. Aber sein wirkliches Comeback dann 2012 gegeben, im Alter von 39. Und zwar als Spielertrainer beim FC Barnet, weil er einfach in der Nähe gewohnt hat und ihm ein bisschen langweilig war. Also tatsächlich, Davids eben 39, Barnet in der, ich glaube, vierten Liga. Und vierte oder fünfte Liga. Barnet zu dem Zeitpunkt seit 12 Spielen ohne Sieg auf dem Abstiegsplatz. Dann kommt Davids als Spielertrainer und es läuft gut. Führt die Mannschaft auch da gut unten weg und trifft auch ein paar Mal und so, macht das alles gut, aber am letzten Spieltag dann unglücklich, dann doch abgestiegen. Also am letzten Spieltag hat sich noch entschieden, leider kein Glück gehabt und abgestiegen. Und dann ging's los. Vor der Saison, also Davids bleibt, und vor der Saison lässt er sich von der Vereinsführung zusichern, dass er nicht zu Auswärtsspielen in weit entfernte Gegenden des Landes reisen muss. Also möchte das nicht machen als Spielertrainer, weil es ihm einfach zu weit ist auch.
Kann man auch verstehen.
Ja, er entscheidet sich dafür, jetzt in der neuen Saison die Rückennummer 1 zu tragen und begründet es damit, dass er sagt, dass er damit einen Trend starten wird und dass auch sein Keeper nichts dagegen gehabt hätte, ihm die 1 zu überlassen. Und in den 8 Einsätzen, die er da dann hat, also wie gesagt, in den weit entfernten Gegenden hat er nicht gespielt, in den 8 Einsätzen, die er hat, hat er immer mindestens gelb gesehen und innerhalb von 5 Spielen hat er 3 Platzverweise kassiert. 2-mal gelb-rot, 1-mal rot für Ellenbogenschlag und danach trennte man sich einvernehmlich. Edgar Davids can be.
Ja, ich kann das vollkommen verstehen. Bist du 40? Da musste dann auf dem Sonntag irgendwo nach Nordengland. Da hast du ja schon mal keinen Bock drauf, ne? Da willst du lieber zu Hause auf dem Sofa bleiben.
Spielertrainer mache ich, aber nicht so.
Nee. Also das kann ich schon verstehen. Und dann, gut, in der vierten, fünften englischen Liga, da kriegst
du gut auf die Socken, ja.
Da kriegst du gut auf die Socken. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er da mal einem eine mitgegeben hat.
Mit der Nummer 1.
Mit der Nummer 1. Weil das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so wie in der Kreisliga. Wenn da so einer halbwegs kicken kann, kriegt der ja auch nur auf die Socken. Genau, der hat mal höher gespielt. Und so wird das da auch gewesen sein. Den Davids wollte wahrscheinlich jeder mal über die Klinge springen lassen.
Ja, sicher. Und du weißt natürlich auch, also man kann sich ja vorstellen, wie leicht man den reizen kann. Gerade auch mit 39 wird es ja eher nicht besser. Aber jetzt auch noch Zurücknummer, kann man vielleicht sagen, schlecht gealtert, der Trend mit der Rückennummer 1. Also das
hat sich nicht durchgesetzt.
Hat sich rückwirkend jetzt gesehen nicht durchgesetzt. Ja, schön. Also war ein wunderschönes Spiel. Und glaube ich, eine würdige Nummer 10 für unsere Zeitlupe.
Ja.
In diesem Sinne, bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.